Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Nummer 115 mit mir, dem Robin, und meinem lieben Kollegen Thomas Goik.
Hallo.
Wir sprechen heute über gute Spiele, zur Abwechslung mal.
Sehr gute Spiele.
Das ist aber auch gar keine Abwechslung eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, weil bei On Topic suchen wir uns meistens, ja, mehr oder weniger, aber bei On Topic suchen wir uns meistens ja schon gute Spiele raus, um die zu besprechen und darüber hinwegzugehen. Und schlechte Filme, das hat sich so etabliert bei uns, deswegen gehen wir heute wieder zu guten Spielen, und zwar die aus einem bestimmten Jahr. Ihr kennt sie, ihr liebt sie, die GOTY-Reihe, wo wir durch die verschiedenen Jahrzehnte durchfliegen und uns angucken, was waren denn die 10 besten Spiele des entsprechenden Jahres. Wir sind beim Blick in die Vergangenheit mittlerweile ordentlich weit in der Vergangenheit angekommen, nämlich im Jahre 1998, lieber Tom.
Oh ja, das ist ein Jahr, bei dem es dann schon nicht mehr ganz so einfach fällt, eine Top 10 zusammenzustellen. Also es sind immer noch wahnsinnig viele und wahnsinnig gute Spiele erschienen. Bei mir musste ich dann halt sehr aussortieren, okay, was habe ich tatsächlich von diesen Klassikern, die in diesem Jahr erschienen sind, auch wirklich genug gespielt, als dass ich es in so eine Liste packen würde. Und das ging immer noch problemlos. Aber ich glaube, die Jahre, die danach kommen werden, also wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, 97, 96 und so weiter, da wird es dann schon schwierig. Und ich habe auch gemerkt, dass die Wikipedia-Listen, auf die wir uns berufen, nicht mehr so, also sie sind sowieso schon nicht so zuverlässig, aber sie werden noch weniger zuverlässig. Ja. Ich habe jetzt teilweise wirklich in alte PC-Games und so reingeguckt, um nochmal Sachen zu bestätigen. Das ist interessant. Und manche Spiele, zum Beispiel, wenn sie jetzt in Deutschland oder Österreich groß waren oder dort entwickelt wurden, sind vielleicht auch gar nicht in dieser sehr gefühlt US-zentrischen Liste drin.
Ja. Man muss natürlich dann auch sagen, dass dann je weiter man in die Vergangenheit blickt, desto unterschiedlicher werden die Release-Zeitpunkte für die verschiedenen Spiele.
Ja.
Ne, das ist, da muss man, das ist ja auch
gerade
schon einige Male.
Mit japanischen Spielen.
Exakt. Das ist uns schon einzeln auf die Füße gefallen, mir vor allen Dingen. Und hier war es dann halt auch so, dass man durchaus mal in die 97er-Liste reingucken konnte, um 98er-Spiele in Europa zu finden und umgekehrt, hast du nicht gesehen.
Zuletzt hatten wir es ja auch erst mit Metal Gear Solid, das wir bereits besprochen haben in unserer Liste von 1999. Weil das halt 98 zwar ursprünglich erschienen ist, aber 99 bei uns.
Genau. Ja. Und ich glaube jetzt, wenn ich auf meine Liste gucke, das sind alles Spiele, die in Europa zumindest 1998 erschienen
sind. Bei mir
sind.
Auch so.
Ja, perfekt. Dann sollte
einmal,
es ja passen.
Ich habe einmal quasi ein bisschen geschummelt, indem ich eine PC-Version genommen habe, statt einer ursprünglichen Version, weil das auch wirklich die ist, die ich gespielt habe.
Ja.
Also es war,
warum denn nicht?
Es ist eigentlich nicht geschummelt, weil es ist schon das, was ich gespielt habe, aber man. Ja, naja, reden wir dann.
Ich habe aus Vorsicht Metal Gear Rising 1, die 1 einfach mal gesetzt, einfach um zu sicher zu gehen, ja, dass ich die nicht verpasst habe oder so. Ich war mir nicht sicher, ob ich da vielleicht was übersehen habe. Nein, das ist gelogen. Ich hoffe, ich habe dieses Mal tatsächlich einfach 10 Spiele in meiner Liste, die korrekt sind. Wir finden es demnächst raus. Ja. Ich würde aber zunächst doch dich darum bitten, dass du mit deinem Platz 10 anfängst.
Genau, das ist direkt ein Spiel, das bei anderen wahrscheinlich auf Platz 1 landen würde.
Oh boy.
Ich habe es erst sehr spät nachgeholt, deswegen kann es bei mir jetzt nicht ganz so die Wertschätzung erfahren, die es zum Release erfahren hätte. Und das ist Baldur's Gate. Das erste, das erschienen ist im Jahr 1998 für den PC. Eines der CRPGs, oder ja, eigentlich das CRPG, das diese Art von ISO-RPG mit etabliert hat und groß gemacht hat.
Mhm.
Was BioWare damals machen wollten mit Baldur's Gate, war halt wirklich die Dungeons & Dragons-Erfahrung in ein Computerspiel zu bringen, dass quasi der Computer dein Dungeon Master ist und du kannst deine Helden erstellen und kannst dann da durch die Lande ziehen. Und man merkt auch sehr diesen ursprünglichen Gedanken anhand der Tatsache, dass Baldur's Gate jetzt keine so große geleitete Geschichte hat, wie das die späteren BioWare-Spiele haben. Es ist noch ziemlich einfach nur so ein Ding von, du bist jetzt hier in dieser Welt, es gibt einen groben Setup, aber jetzt geh einfach los.
Ja.
Mach einfach los.
Erlebe klassische Abenteuer.
Richtig, erlebe Abenteuer in diesem Fantasy, in dieser Fantasy-Welt von Dungeons & Dragons. Und das funktioniert auch noch. Und dieses Dungeons & Dragons-System funktioniert auch noch, sodass so diese ganz ursprünglichen Sachen von Level-Ups und Ausrüstung finden und so motivierend sind. Und ein paar der Charaktere sind halt lustig, ne? Da hast du ja schon der Hamster heißt Bo. Ich habe jetzt vergessen, wie der eigentliche Charakter dazu heißt.
Mhm.
Aber auf jeden Fall ein Charakter mit seinem
das
Hamster.
Den wichtigen Aspekt des Charakters, der war gemerkt.
Genau so.
Schön zu sehen.
Und Da wurden quasi schon Charaktere etabliert, die Spaß machen. Und da ist auch schon ein Story-Twist drin, der durchaus Spaß macht, auch wenn er heute nicht mehr so aufregend ist. Aber da haben sie schon ein bisschen was versucht. Und aus heutiger Sicht mag ich auch diese alte ISO-Optik total gern. Mhm. Und die Präsentation dieses Spiels hat auch so einen Soundtrack, der so richtig genau das ist, was du erwarten würdest von so einem Dungeons & Dragons-Spiel. Es hat mich halt nicht so flashen können, weil ich danach auch den zweiten Teil gespielt habe und sowas wie Pillars of Eternity inzwischen kenne und einfach weiß schon, wozu sich dieses Genre mal entwickelt hat. Mhm. Und Baldur's Gate ist da halt der Ursprung. Macht aber immer noch Spaß.
Ja, ich glaube, ich muss einfach mich dabei abfinden, dass es nicht mein Genre ist. Ich habe dann mich ausführlicher damit beschäftigt, indem ich mir die Videoreihe von Noah Corbett-Gervais angeguckt habe darüber, oder das Video. Der hat sich sehr, sehr ausführlich mit Baldur's Gate und mit Neverwinter Nights befasst. Und das war sehr, sehr informativ und cool für mich, weil ich habe die halt selbst wirklich nur ein bisschen gespielt, dann recht schnell gemerkt, ich mag die Optik tatsächlich nicht so gern und spielerisch mochte ich die Kämpfe in Spielen dieser Art noch nie so ganz. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, das ist dann nicht meins. Und ich war dann auch überrascht zu sehen, okay, wie du sagst, Geschichte ist gar nicht so ein großes Ding. Das kam dann erst mit den späteren Teilen ein bisschen dazu.
Also ab Baldur's Gate 2 vor allen Dingen, genau. Da schon richtig los. Da haben sie schon, allein das Intro von Baldur's Gate 2 ist schon, da steckt schon mehr Story drin als im Rest von Teil 1 gefühlt.
Ja, trotzdem lustig, dass das so gefühlt, also ich höre das oft, so als die Ursprünge, die BioWare dann aber irgendwann halt auch zu KOTOR und dann zu Mass Effect führen.
Ja, weil ist ja
der Weg
so.
Ist ja auch ein langsamer, ne? Wenn du dir anguckst, Baldur's Gate und KOTOR, da sieht man absolut noch, wie das eine zu dem anderen führt. Auch KOTOR ist noch sehr würfelbasiert und sowas, aber hat dann in seiner Präsentation und Geschichte halt sehr große Schritte gemacht. Aber
eben auch dieses Gruppe zusammensammeln und sowas, das steckt da halt auch schon drin.
Und dann,
es gibt wahnsinnig viele Charaktere in Baldur's Gate 1, das ist total verrückt. Ja, die haben halt keine großen Geschichten hinter sich, deswegen sind so viele.
So ein bisschen die Final Fantasy 1 gepackt. Partymitglieder.
Naja, da sind es ja wirklich Sachen, die du komplett selbst erstellst. Hier triffst du halt auch wirklich feste Charaktere. Mhm.
Okay, Tom, dann würde ich zu meinem Platz 10 kommen. Ist ein Spiel, was ich gar nicht, also das habe ich jetzt nicht als eines meiner Lieblingsspiele im Kopf, aber bin nochmal in mich gegangen und habe nochmal drüber nachgedacht und ich habe dieses Spiel auf jeden Fall viel damals gespielt und habe das dann auch aktuell nochmal in seiner Remaster-Form gespielt und hatte damit viel Freude, nämlich mit Spyro the Dragon. Ist ja so, wir befinden uns hier wirklich so ziemlich in der Hochzeit der Maskottchen. Plattformer. Ja, ja, ja. Das muss
Crash
man ja definitiv sagen.
3 oder so ist auch in diesem Jahr erschienen.
Genau, da kommen wir vielleicht auch noch in meiner Liste auch noch mal zu tatsächlich. Denn und ich war da tatsächlich ordentlich, ich steckte da drin. Ich hatte da richtig Freude damit. Ich war genau im richtigen Alter. Ich war im Jahr 1998 7 Jahre alt. Eigentlich wirklich perfekt, um an relativ simplen 3D-Plattformern Spaß zu haben. Und das ist Spyro. Spyro ist, habe ich vor allen Dingen als simples Spiel so abgespeichert, was ich durch das Spielen des Remasters oder Remakes, ist ein bisschen unklar, wie ich das nennen soll, weil es hat optisch vor allen Dingen ja wirklich sehr, sehr, sehr viel verändert und verbessert, würde ich sagen. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, wie ich finde, die Spyro-Trilogie. Und da hat sich das nochmal so verfestigt, okay, ja, das sind sehr, sehr simple Plattformer, die aber dadurch, dass du hier in vierbeinigen Drachen spielst, trotzdem ein sehr eigenes Gefühl bekommen. Einfach dieser Jump, dieser Sprung-Arc, den du machst, ist ein sehr weiter. Und dann hast du ja auch die Möglichkeit, so zu fliegen zwischendurch kurz. Und das gibt dem, obwohl es alles sehr simpel ist, durch dieses Setting und durch diese Steuerung dieses vierbeinigen Tiers oder Tierwesen, ein sehr eigenes Gefühl, das ich bis heute sehr gerne mag.
Das hat ja auch voll die Märchenstimmung.
Ja.
Damals gingen die Spiele halt sehr an mir vorbei. Ich hatte keine PlayStation 1, deswegen so Spyro, Crash und Gex oder so waren bei mir.
Gex gab es auch dieses Jahr.
Genau, ich glaube der zweite oder so, waren bei mir auch kein so großes Thema. Ich weiß, dass ich die PC-Demo, das muss 98 gewesen sein, von Krog gespielt habe. Legend of the Gobbos oder wie es hieß. Und das mochte ich, aber ansonsten, Spyro zum Beispiel habe ich mal nur ganz, ganz kurz gespielt und zwar Jahrzehnte später, muss man sagen, aber ich fand's immer süß. Ich finde halt krass, bei Spyro finde ich super interessant, was diese Reihe für eine Geschichte durchgemacht hat, weil es ja dann auch von den Ursprungsentwicklern irgendwann mal weg war und dann ist Skylanders passiert und Skylanders hat dann Spyro gestrichen und
so die Rayman und Rabbit-Geschichte wiederholt.
Ja, genau, das stimmt. das ist eine gute Parallele. Und irgendwann kam es dann zurück in der Remastered-Version, aber mich würde sehr wundern, wenn wir irgendwann mal noch ein neues Spyro-Spiel sehen werden.
Ja, ich habe echt unterschätzt, wie viele es da gab. Also es erschien von 98 bis 2008 erschien jedes Jahr ein Spiel. Jedes Jahr. Jahr? 98. Ja,
Activision, oder?
Ist es Activision?
Ich glaube schon. Guck
mal.
Weil da
Sony war es am Anfang.
Genau, aber ist das
und
nicht
dann Activision? Dann war es Vivendi und dann war es dadurch ja wieder Activision.
Ja, ja, genau.
Also Activision dann wirklich erst ab 2008, wo das quasi tot war tatsächlich.
Ach so, die haben dann gesagt, lass das mal sein.
Ja, ja, richtig. In den Zeiten, wo es halt so ausgeschlachtet wurde, sage ich mal, war Sony, Vivendi und dann Sierra. Und dann das wurde dann jetzt zu Activision.
Also, es hat auch zwischendrin ein paar sehr schlimme Redesigns von Spyro dabei. Also.
Mhm. Es waren, also ich habe nochmal geguckt, da sind natürlich dann auch so Game Boy Advance-Spiele und sowas dabei, ne? Aber trotzdem, also dass es von 98 ja, ja. bis 2008 jedes Jahr ein Spiel gab und dann einfach bam, gar nichts mehr, bis ja. halt ein 10 Jahre später die Reignited Trilogy kam. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich krass. Und dann wurde daraus ja auch nicht wieder was. Ne? Also das ist ja jetzt auch 3 Jahre her,
ja.
Über 3 Jahre
deswegen
sogar schon.
Deswegen würde es mich halt auch wundern.
Genau, aber ich meine, schön, dass wir trotzdem die Reignited Trilogy bekommen haben.
Das stimmt.
Die 3 Spiele auf einmal in einem Paket, die ist auch sehr oft im Angebot. Und die kann ich echt empfehlen. Also falls ihr die mal im Switch-Store oder sonst irgendwo für irgendwie 20€ oder 15€ oder sowas seht, da kann man echt Freude dran haben und sich so einen sehr gemütlichen oder einige sehr gemütliche Nachmittage mitmachen.
Ja, ja, ja. Okay, dann komme ich mal zu meinem Platz 9, würde ich sagen.
Mhm.
Das ist ein Adventure, das einen Übergang probiert hat, der ein Spiel später dann auch schon wieder aufgehörte und damit das ganze Genre zum Fall brachte, nämlich Grim Fandango von LucasArts, das ich erst mit dem Remaster durchgespielt habe. Aber ich habe es schon damals gespielt. Und ich habe es, also rein von der Spielzeit her habe ich es ziemlich lange gespielt. Rein vom Progress im Spiel her habe ich es nicht sehr weit gespielt, so würde ich es bezeichnen.
Sehr verständlich. Sehr, sehr verständlich.
Weil ich das als Kind mega schwer fand. Also ich habe da sehr krass festgesteckt.
Ich als Erwachsener auch. also bei mir ist es tatsächlich sogar auf Platz 6, Grim Fandango.
Oh, krass.
Ich habe das damals, also es ist ja diese Listen sind hier immer so eine Mischung aus das, was damals die Erinnerung, nostalgische Erinnerung ist und das, was man heute gespielt hat. Und Grim Fandango habe ich tatsächlich nur heute gespielt. Also mit heute meine ich in den letzten 3 Jahren irgendwann, eben auch dann das Remaster und habe das dann auch durchgespielt.
Ja, wahrscheinlich sogar in den letzten 6 Jahren, weil das Remaster ist von 2005.
Ja, genau, aber es ist aber gar nicht so lange bei mir tatsächlich her.
Achso, du hast es dann erst deutlich
später. Ich habe das erst deutlich später dann auch mal auch wirklich selbst angegangen und habe diese Erfahrung sehr, also das war, ich bin ja jemand, der sehr ohne Scham Point-and-Click-Adventure generell, würde ich immer noch dazu zählen, trotz der Steuerung, mit Lösungen spielt und bei Grim Fandango, also selbst wenn ich das eigentlich nicht machen würde, hätte ich, glaube ich, dazu Lösungen gegriffen, weil da habe ich wirklich Dinge nachgelesen, sag mal so, da wäre ich in 13 Jahren nie drauf gekommen.
Also,
und mit 13 Jahren erst recht nicht.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen bei dem Spiel, weil es halt wirklich ein paar große Sprünge macht. LucasArts-Spiele machen das ja sowieso sehr gerne. Also ab und zu hängt man da mal fest. Aber bei Grim Fandango würde ich da auch sagen, ruhig nachgucken. Die Story ist es halt wert, die Charaktere sind es wert, die Sprachausgabe ist es wert.
Oh ja.
Und das ganze Day of the Dead-Design des Spiels ist es wert. Das erzählt, finde ich, durchaus eine schöne Geschichte, bei der man am Ende merkt, dass so ein bisschen die Zeit fehlt. Also es ist dann, es hetzt dann so ein bisschen durch sein Ende durch. Das ist so ein bisschen weird. Und es fühlt sich so an, als ob es eigentlich was noch Größeres aufmachen wollte, was es dann nicht konnte. Weshalb ich es gar nicht, also ich fände irgendwie cool, einen Sequel zu kriegen für Grim Fandango. Halte ich für unwahrscheinlich, aufgrund der aktuellen Konstellation, wo Tim Schafer gerade ist und so, weil das ist ja ein Tim Schafer-Spiel. Aber es ist halt ein super kreatives Spiel. Super kreative Spielwelt, dieses Intro finde ich immer noch hervorragend, diesen Setup vom Grim Reaper, der dann in seinem Büro von seinen Stelzen absteigt, damit seine eigentliche Körpergröße enthüllt wird und dann seine Wegklappsense in den Aktenschrank steckt.
Ja.
Das ist hervorragend.
Ja, ja.
Übrigens auch richtig gute deutsche Sprachausgabe.
Ah ja, die kenne ich gar nicht.
Richtig gut.
Es ist so ein Spiel, was, also wenn ich über Team Schafer-Spiele nachdenke, landet das bei mir tatsächlich eher auf den hinteren Plätzen, einfach weil die alle so toll sind und weil die mich persönlich so oft so ganz krass ansprechen. Und das hatte ich bei Grim Fandango weniger. Bei Grim Fandango war es dann tatsächlich eher eine Wertschätzung als die große Liebeserklärung, die ich dann gespürt habe oder die ich machen wollte gegenüber dem Spiel, eben für das, was du gesagt hast. Die Charaktere vor allen Dingen, der Plot weniger, die Charaktere vor allen Dingen, die Präsentation, obwohl die Grafik ziemlich hässlich ist, finde ich aus heutiger Sicht. Also ich finde dieses sehr...
Das finde ich gar nicht.
Nee, findest du nicht. Ich finde, der Art-Style leidet sehr unter der Technik.
Aber das gilt ja eigentlich nur für die Charaktere, oder nicht?
Ja, genau. Ich denke da komplett an die Charaktere.
Okay,
ja. Das meine ich. Also dadurch, ich denke an die Animation und das grobschlächtige, das Simple. Genau. Und wenn ich halt an sowas dann, da kann ich einfach nicht von weg, wenn ich dann an sowas wie Curse of Monkey Island denke, was heute immer noch eines der schönsten Spiele ist, dann denke ich halt, okay, es ist schade, dass ich dieses Spiel nicht so sehen kann.
Das verstehe
ich. Aber ja, das sind so, und halt spielerisch ist das absolut auf einer anderen Liga, als ich existiere. Deswegen kann ich das da auch nicht wirklich bewerten. Aber für die Atmosphäre, für die Musik, für die Story, für die Charaktere.
Die Musik muss man wirklich nochmal nennen, ist hervorragend. Und also ich habe damals, das muss 2015 gewesen sein, eine Review gemacht zum Remastered Release von Grim Fandango. Könnt ihr euch gerne noch anschauen, weil ich mochte das sehr gerne. Es ist auch ein gutes Remaster. Es ist auch, glaube ich, ein Audiokommentar und so Kram mit dabei. Das ist cool.
Ich wollte dich gerade fragen, für welches Magazin? Und dann ist mir gefallen, wie lange es uns schon gibt.
Ja.
Mein Platz 9. Also nochmal, ne, Grim Fandango war dann bei dir auf Platz 9 und bei mir findet ihr das dann auf Platz 6 wieder. Mein Platz 9, eben, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt zu einem den Maskottchen-Plattformern mitzählen will, aber ich glaube, jeder versteht es, wenn ich es tue, ist nämlich Medieval. Mhm. So ein bisschen die Sony-Interpretation eines Maskottchen-Plattformers, das nicht Crash Bandicoot heißt, denn es ist eigentlich ein bisschen mehr ein, wie soll ich das sagen, ein Hack'n'Slash als ein Plattformer. Also man haut wirklich auch sehr, sehr viel auf Gegner drauf und erkundet dann diese Welt und entdeckt dann neue Upgrades für deinen Charakter. Aber es gibt natürlich auch Platforming-Sektionen, hat eine sehr komische Kameraperspektive dabei, die so sehr zwischen diesem wir waren früher alle 2D-Spiele, jetzt sind wir aber 3D, aber wie wir Kamera steuern, wissen wir immer noch nicht alle so ganz genau.
Ja, es ist so, also Third Person ist es ja nicht so richtig, weil es schon weiter so weg ist, aber genau. Manchmal schon, genau, es ist so, es schwebt so dazwischen.
Ja,
irgendwo.
Exakt. Und hat dann ja ebenfalls auch ein Remake bekommen oder Remaster, das ebenfalls richtig toll aussieht, wo so richtig
ganz schön untergegangen
reingebuttert haben. Ja, genau. Was mich aber auch verwundert immer hat, dass das überhaupt kam, weil halt Medieval für mich nie so wirkt wie ein Spiel, was so viel nostalgische das Liebe erfährt.
In dieser Welle halt, ich glaube, da wollte Sony ein bisschen was mitnehmen und es war ja auch gut gemacht.
Ja. Ich glaube tatsächlich, es war einfach dieses Sony Europe-Ding. Sony Europe macht jetzt ja nicht so wahnsinnig viel selbst, aber Medieval ist so ein Sony Europe-Projekt und da gab es dann wahrscheinlich noch die Leute, die das auch damals irgendwie begleitet haben, die dann sagten, jetzt wollen wir auch mal und wir haben Medieval. Und das kam dann und ging dann ein bisschen unter. Und ich habe es dann auch gespielt in dem Remake und das Spiel ist mehr gealtert als sowas wie Spyro, würde ich behaupten, weil weil 3D-Plattformer sind halt 3D-Plattformer und wenn die sich gut anfühlen, dann fühlen die sich gut an. Aber sobald du ein Kampfsystem reinbringst, was ein bisschen größeren Fokus auf das Kampfsystem auch legt, so, da kam dann halt später die wirkliche Revolution in dem Genre. Devil May Cry, Bayonetta hast du nicht gesehen. Das heißt, dort ist dieses Rumgefuchtele dann schon eben sehr viel Rumgefuchtele, was dann sehr abfällt von dem, was du heute kennst in ähnlichen Hack-and-Slash-Spielen. Da kann man es dann wirklich vielleicht eher mit so einem Diablo oder sowas vergleichen auf der Konsole, wo es dann weniger um die direkte Eingabe mehr geht und mehr einfach ums Wegsäbeln. Aber dann gibt es kein Loot oder so.
God of War oder so gedacht.
Nee, God of War ist ja auch viel zu krass und viel zu fortgeschritten, verglichen mit Medieval. Aber trotzdem ist es halt immer noch ein sehr nettes Spiel.
Ich finde halt den Zettel so sympathisch.
Ja, exakt, weil es so schön sympathisch
Sir
ist.
Francis, wie heißt er?
Heißt er nicht
Daniel? Daniel Fortescue, genau. Und ich weiß nicht, ob man Fortesque oder Fortescue oder wie auch
immer. Fortesque heißt. Also ich habe das als Fortesque im Kopf, aber kann auch sein, dass ich es falsch im Kopf habe.
Ich liebe das Charakterdesign von Medieval total. Ich finde diese ganze optische Gestaltung sehr, sehr sympathisch und wollte auch eigentlich immer mal das Remaster nochmal nachholen. Weil das ist, ich habe auch wirklich aktiv drüber nachgedacht in diesem Jahr, weil es halt super zu Halloween gepasst hätte.
Ja.
Vielleicht hebe ich mir das dann für nächstes Jahr auf, weil ich gucke ja dann immer, okay, was für
das
Spiele passen dazu.
Gut.
Und bei mir war es dieses Jahr halt sehr viel Castlevania.
Aha. Ja. Also Medieval hat ja sehr diesen Burton-Look auch, passt da sehr,
vielleicht
sehr in Halloween rein. Und würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, zumindest mal einen Blick reinzuwerfen. Ich habe gerade mal kurz geguckt, es hat eine Demo, die man auch spielen kann. Die heißt Short-Lived-Demo. Ich meine,
wir haben das im Stream gespielt.
Stimmt, haben wir, glaube ich, tatsächlich. Kostet tatsächlich OVP 30 Euro. Schon ein okayer Preis dafür, dass es nur ein Spiel ist.
Aber das wird ja runtergesetzt.
Genau, kann man einfach auf den Store warten und ist anscheinend auch in PlayStation Now enthalten.
Ich wollte gerade sagen, dass das noch nicht im PS Plus war.
War es bestimmt mal, oder?
Nee, ich glaube nicht, weil ich habe die ja alle.
Ach so.
Eigentlich. die PS Plus Spiele. Und ich glaube nicht, dass das schon mal da war.
Es wirkt wirklich so, als ob das ein PlayStation Classic PlayStation Plus Spiel wäre, aber nein. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Ob du recht hast mit dem Spiel, was du auf Platz 8 gelegt hast,
Tom. Was kommt jetzt?
Das finden wir jetzt raus.
Ob du wirklich richtig stehst. auf Platz 8 habe ich ein Spiel gesetzt, das ich erst in diesem Jahr gespielt habe. Das passt ganz gut. Und ich habe es auch erst durch zusätzliche Recherche gefunden, weil in der Liste stand es nicht drin. Das ist nämlich Rival Schools United by Fate für die PlayStation 1.
Das wundert mich nicht, dass das nicht in der Liste stand.
Da habe ich ja ein Video zu gemacht zu der gesamten Reihe von Hideaki Itsuno, dem Devil May Cry-Macher. Und das ist ein richtig cooles Fighting-Game, das sich halt sehr anfühlt wie eine Mischung aus Street Fighter und Marvel vs. Capcom und halt ein Schulsetting hat. Und dieses Schulszenario wird so cool genutzt, auch teilweise für Minispiele und sowas, dass du halt so Baseball spielst oder Volleyball spielst und dann halt so auf Punkte. Sowas liebe ich total, wenn Fighting-Games auch so Extra-Modi haben, ne? Tekken mit seinem Bowling und so ein Kram fällt mir da ein. Das ist hervorragend und verdient eine Wiederbelebung, nicht nur als DLC-Charakter in Street Fighter 5. Und deswegen habe ich das hier auch noch mal mit reingenommen, weil das wirklich ein super spaßiges Spiel ist. Leider ja ein bisschen beschnitten in seinen westlichen Releases, weil sie den eigentlichen oder den sekundären Story-Modus mit der ganzen Visual-Novel-Passage quasi rausgestrichen haben, was super schade ist, weil das hätte ich auch gern. Einfach eine Visual-Novel, wo man ab und zu Leute verkloppt. Gib mir. Aber für alles Weitere kann ich auf mein Video verweisen. Das können wir hier an der Stelle kurz halten. Hat übrigens auch einen sehr guten Soundtrack.
Mhm. Wie heißt dein Video?
Falls die Leute das Late to the Party wollen. Rival Schools einfach danach
suchen. Superb. Da würde ich dann auch drauf verweisen. Auch ich als jemand, der gar keine Ahnung von irgendwas auf dem Gebiet hat, habe da sehr viel Freude dran gehabt, weil es dann wirklich geht ja in diese große Hideaki Ono. Wie heißt der?
Hideaki Itsuno.
Itsuno, nicht Ono.
Ono ist der, Yoshinori Ono ist der Street Fighter Mensch.
Ja, Entschuldigung. Ich bin so ein Noob auf diesem Gebiet. Na ja. Ich bin ebenfalls ein Noob in dem Spiel, was jetzt bei mir kommt, nämlich auf meinem Platz 8. Aber trotzdem habe ich es vor allen Dingen aus nostalgischen Gründen als Liebe. Es ist Crash Gate Bandicoot tatsächlich.
Ach so, nee.
Okay. Hier kommt Crash.
Das kommt was anderes.
Nee, hier kommt tatsächlich Crash Bandicoot 3 Warped. Und zwar konkret Crash Bandicoot 3 Warped. Ich habe die Spiele als Kind ja alle auch gemocht. Mein Missfallen dieser Serie gegenüber, er wuchs erst später, als ich mehr und mehr gemerkt habe, wie sehr das gegen alles geht, was ich an 3D-Plattformern mag. Aber bei Warped kann ich das dann auch noch am meisten heutiger sich verzeihen, denn auch als Kind und als Jugendlicher mochte ich das für all die Elemente, die oft in Plattformern dann später kritisiert wurden, nämlich diese ganzen Gimmicks und Minispiele.
Fahrzeuge, ne?
Exakt. Ja, diese Motorradsequenz, du reitest einen Tiger über die chinesische Mauer, du hast einen Jetski, dass du durch Minen fährst. Da habe ich ganz, ganz krasse Erinnerungen dran, weil ich die super viel, ich habe dieses Spiel wirklich super viel gespielt und hatte daran verdammt viel Spaß. Das war so ein total der Abenteuerspielplatz für ein Kind oder für einen Jugendlichen einfach, wo du nie weißt, was du als nächstes siehst und das ist alles immer so bunt und so überkrass animiert, ja. Also ich meine jetzt nicht mit überkrass so unglaublich beeindruckend, schon auch, aber ich meine vor allen Dingen so übertrieben.
Auch, aber die Crash-Spiele waren immer top of the line, was optische Sachen angeht bei der PlayStation.
Jede Todesanimation und wie die Tiger springen, die ganzen Gegner, das war wirklich, da wusste ich gar nicht, wo ich meine jungen Augen als nächstes hinschieben soll. Und dann war das Spiel auch noch in meiner Wahrnehmung damals auch noch sehr anspruchsvoll. Das heißt, ich habe dieses Spiel, diese Level wirklich immer und immer und immer und immer wieder gespielt. Es gibt auch so ein Motorrad-Level, habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt, das halt auch total schwierig war in meiner Wahrnehmung. Habe ich dann auch noch mal in dem Remake gespielt und war dann direkt deutlich mehr so, okay, so geil ist es nicht.
Also Remake wird ja auch ein bisschen kritisiert für seine Steuerungsverzögerung.
Hat ein bisschen auch Sachen verändert, auf jeden Fall. Trotzdem musste ich das hier in diese Liste reinpacken. Ja. Und das basiert dann sehr darauf, was für einen großen Platz das in meinem Kopf hat, wenn ich an meine Kindeszeit denke. Da war Crash Bandicoot sowieso ein Teil von, aber Crash Bandicoot 3 Warped war so das, woran ich als allererstes denke, wenn ich an Crash Bandicoot denke.
Das ist ja auch sehr spektakulär. Also da hat Naughty Dog ja quasi schon gezeigt, wo die Reise später mal mit Uncharted hingehen soll eigentlich. Okay, dann kommt jetzt mein Platz 7, ne?
Mhm.
Und das ist
ich vergessen.
Mal fix nach. Nee, doch, genau. das ist Mega Man Legends. Ebenfalls ein PS1-Spiel. Wir sind natürlich in der Ära der PS1-Spiele auch so ein bisschen, ne? Und Mega Man Legends habe ich in einem Late to the Party auch nachgeholt. Das ist jetzt auch schon wieder so ein paar Jährchen her. Aber das hat mich wirklich total verzaubert. Also selten finde ich ein Spiel aus dieser Zeit, bei dem ich so denke, okay, das könntest du eigentlich heute noch so releasen und müsstest an der Grafik zum Beispiel gar nichts verändern, weil das ja so super smart die Emotionen seiner Charaktere rüberbringt, indem sie einfach gesagt haben, wir haben halt hier diese sehr simplen 3D-Charaktermodelle, wir machen eine sehr knallige Farbpalette und benutzen einfach 2D-Texturen, um die Gesichter, die Anime-Gesichter der Charaktere darzustellen und tauschen die dann quasi aus, wenn sie lächeln oder reden oder sonst irgendwie. Und dadurch ist das so ein bisschen das Äquivalent zu Wind Waker auf dem GameCube. Hier halt Mega Man Legends auf der PlayStation 1, weil das halt heute noch so super funktioniert. Und die Stimmen sind total sympathisch. Und auch die, naja, die Geschichte, die erzählt wird, ist eigentlich ein bisschen egal, aber die Charaktere, mit denen du das machst, ist halt wirklich so diese, genau, diese One-Piece-Abenteuer-Atmosphäre, die da aufkommt, weil das ja so ein Piratenszenario ist, nur halt mit so Sci-Fi-Elementen und du ja immer noch einen Mega Man spielst, der auch rumballert und so. Und das funktioniert ja alles in Dungeons und dieses Dungeon-Erschließen, das ist okay, das macht auch Spaß. Das fühlt sich heute wirklich alt an, weil die Steuerung so weird ist, weil du ja so komisch strafen musst und
es hat ja noch nicht. Ich weiß das nicht mehr. Machst du das aus einer Third-Person-Perspektive?
Das ist Third-Person, genau. Und du läufst halt mit, also ich weiß nicht mehr genau, wie die Steuerung funktioniert hat, aber es ist ein super komplizierter Setup, um im Wesentlichen so einen Strafe-Shooter zu basteln, weil halt diese Steuerungsstandards noch nicht etabliert waren damals. Und demnach fühlt sich das sehr alt an, wenn man zumindest in den Kämpfen ist. Ansonsten gibt es halt wahnsinnig viel zu erkunden. Du hast diese eine zentrale Stadt, die du dann auch ausbauen kannst. Sowas liebe ich ja auch. Oh ja. Wenn du wirklich optional Sachen machen kannst für die Charaktere, um dann dort die Welt zu verändern. Und superherzige Musik, superherzige Charaktere. Ein richtig, richtig tolles Spiel. Sehr unterschätzt, habe ich das Gefühl, aus heutiger Sicht. Und ich muss immer noch den zweiten Teil nachholen. Es gibt ja Mega Man Legend 2, will ich eigentlich auch wirklich mal spielen. Und es gibt noch The Misadventures of Tronborn. Und Tronborn ist eine der Piratinnen, denen man dort begegnet in dem ersten Teil, die ja auch zu einem Capcom Mainstay so ein bisschen wurde, die ja auch in Marvel vs. Capcom auftaucht und so ein Kram. Richtig tolles Spiel.
Also das kenne ich, ich habe es ja selbst auch gar nicht gespielt. Ich kenne es ja aus auch deiner Berichterstattung und halt dann der Grafik, sie hat sich bei mir wirklich in den Kopf, im Kopf auch verfestigt, weil das halt wirklich auch so ein Spiel ist, wo ich sage, geil, das sieht so schön aus. Wenn jetzt ein Game rauskommen würde auf Steam, was diesen Grafikstil absichtlich hätte, würde ich sagen, hell yeah.
Ja, super.
Weil was sie halt so gut schaffen ist vor allem, also ich glaube, dieses Spiel, dieser Grafikstil trägt sich so gut durch seine Mut zur Farbe. Das macht das alles so schön anzusehen und so deutlich, also bei PlayStation wackelt ja alles, ne? Und alles ist jaggy und du hast keine einzige glatte Linie irgendwo. Und ich finde dieses sehr starke Color-Coding, hier hast du den blauen Charakter, hier hast du den roten Charakter, gibt dem so eine optische Ruhe.
Ja, genau. Also das Ding ist ja, wenn du bei der PlayStation 1 wirklich Texturen benutzt hast, die realistisch aussehen sollten, gerade wenn man sich irgendwie Tomb Raider anguckt oder so, und du hast dann so Felsen, die halt sehr grainy sind und so, die zittern halt gefühlt deutlich mehr als relativ einfarbige Texturen. Deswegen dieser Stil altert dadurch besser und lässt sich dadurch heute auch noch sehr genießen. Und es hat auch sehr viel so Detailverliebtheit. Ich erinnere mich an diese Kanne in der Shopping-Meile in dem Spiel, die du so umhertreten konntest und hast dann einen Bonus bekommen, wenn du geschafft hast, die in einen Laden reinzutreten. Oder es gibt so ein Musikgeschäft, das spielerisch keinen Zweck erfüllt, aber du kannst dir den Soundtrack des Spiels da drin anhören.
Ja.
Das ist einfach schön.
Das mag ich schön.
Total gern.
Ich sehe gerade die PlayStation-Cover für Mega Man Legends und Mega Man Legends 2 und Holy Shit.
Die haben diese 3D-Ränder, die so voll in dieser Zeit vorhanden sind. Die sind echt scheiße.
Unglaublich schönen Grafik im Spiel. Auf der Verpackung ist dann das hässlichste 3D-Render von diesen Charakteren.
Das ist sehr wahr.
Großartig. Großartig. Mein Platz 7 ist ein Spiel, zu dem ich eine relativ komplizierte Beziehung habe, weil es hat wirklich eklatante Schwächen und auch eklatantere Schwächen als viele andere Spiele, die hinter dem Spiel kommen, aber es hat auch große Stärken, die die anderen Spiele so nicht haben. Heart of Darkness habe ich hier nämlich auf Platz 7.
Da habe ich ja schon vermutet, dass das bei dir auftauchen wird. Ist ein super interessantes Spiel. Habe ich neulich erst einen Stay Forever Podcast zugehört.
Oh, interessant.
Die haben das nämlich behandelt.
Ja, da würde ich glaube ich auch, muss ich vielleicht auch mal reinhören, weil das hat einen großen Platz in meinem Herzen. Es war ja das Spiel, was ich mir damals rausgesucht habe als erster Artikel bei Giga. Ich habe einen, ich glaube, war das als Nostalgiga oder war das als Testartikel? Nee, den gab es auch auf der Website. Ich glaube, das
Wir hatten, glaube ich, auch Text-Nostalgiga.
Genau, ich glaube, das war ein Testartikel den ich quasi auch schreiben sollte, um quasi zu prüfen, ob ich dort eingestellt werden soll. Und da habe ich dann Nostalgiker zu Heart of Darkness eingeschickt. Bin ich mir nicht ganz sicher, kann auch sein, nachdem ich schon die Bestätigung hatte. Mhm. Aber auf jeden Fall war es dann der erste Artikel von mir, der auf der Website online ging. Und natürlich hab ich das Spiel dafür dann auch nochmal komplett durchgespielt und dann auch zum ersten Mal durchgespielt und weiß noch sehr, wie sehr ich da zu kämpfen hatte, weil dieses Spiel wirklich arschschwer und frustrierend ist. Es hat ja durch sein ganzes Prinzip One-Hit-Kills, weil es so ein bisschen Prince of Persia-mäßig funktioniert. Da in dem Sinne, also das Ursprungs-Prince of Persia, du hast das Gefühl, als ob du so ein bisschen auf einem Grid laufen würdest. Aber es ist so einer der ersten Cinematic-Platformer seiner Zeit. Also stellt euch vor, was heute so ein Limbo macht oder ein Inside oder sonst irgendwas. Und das hat das Spiel damals auch schon versucht, aber natürlich
in den Fußstapfen von Another World.
Natürlich, von Another World, exakt.
Weil es ja auch von dem gleichen Menschen kommt.
Warte mal, war Another World mein erster Artikel?
Weiß ich nicht.
Oder Another World war der Testartikel und dann war, ich habe auch was zu Another World gemacht. Ich bin mir gar nicht mehr, es ist zu lange her. Und man findet es wahrscheinlich nicht mehr auf der Website, gehe ich jetzt schwer von aus.
Ich habe gerade mal gesucht nach Games und Heart of Darkness, aber da finde ich nichts.
Natürlich. Another World könnte es auch gewesen sein. Jedenfalls führt das dazu, dass du auch sehr frustrierende Momente hast, weil du halt exakt einen Weg hast, wie du durch diesen Level dich bewegen musst. Du rennst mal vor, dann kommt ein Monster, dann musst du zurückrennen und dann geht da vielleicht eine Brücke kaputt, dadurch geht aber unten eine Plattform, wird wieder ersichtlich, auf die du dann springen musst und dann musst du wieder nach rechts und dann passiert dabei irgendwas Geskriptetes und du musst quasi so ein bisschen wissen, was passiert, um darauf reagieren zu können. Ja, und das ist Trial by Error. Exakt, das ist Trial by Error. Aber das Faszinierende kommt dazu tragen, weil halt jeder Error mit einer unglaublichen Präsentation, Animation gekoppelt wird. Dieses Spiel ist halt legendär dafür, auf was für unfassbar brutale und grausame Arten dieses Kind, was hier eine andere Welt erkundet, ermordet und zerstückelt und gefressen werden kann. Und allein das trägt, also das trägt das Spiel für mich komplett, dass du halt irgendwo hinrennst und stirbst, scheiße, ich bin gestorben, aber bevor du überhaupt realisierst, warum du gerade gestorben bist, wird schon diese Zwischensequenz quasi abgespielt, wo du siehst, wie irgendein Wesen, was gerade aus dem Boden gekommen ist, dieses Kind in zwei Teile reißt. Aber gleichzeitig soll es auch so ein total für Kinder gemachtes Spiel sein, so eine Geschichte, so eine Kindergeschichte sein. All over the place. Ich weiß nicht, so wer die Zielgruppe sein sollte.
In der Hinsicht.
Ja, genau, aber halt nicht absichtlich so up. Es hat einen der schlimmsten NPCs mit diesem grünen Fliegeviech, was dich begleitet. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Unglaublich hässliche Cutscenes, die halt so frühe 3D-Animationen also, sind, die CG-Elemente. Ja, aber auch aus heutiger Sicht wirklich unfassbar.
Damals wie so war das Toy Story.
Sieht aus wie ein Fiebertraum. Kann ich jedem empfehlen. Allein schon, also selbst wenn ihr es nicht lieben würdet oder mögen würdet danach, ihr werdet das interessant finden zumindest.
Ja. Ich habe halt damals die Demo gespielt von dem Spiel. Weißt du, dass ich das sehr gruselig fand und es hat mich da ein bisschen abgestoßen, auch durch seinen Schwierigkeitsgrad. Und habe halt selbst damals schon durch die Magazine, die ich halt schon kannte, mitbekommen, dass das halt so eine krasse Entwicklungsgeschichte durch hatte, weil das ja mega lange in der Entwicklung war und sehr teuer war in der Entwicklung. Und als es dann rauskam, wurde quasi in jedem Artikel bemängelt, dass die Auflösung so niedrig ist und dass es schon keinen modernen Standards mehr entspricht. Aber es ist ja trotzdem noch ansehnlich aufgrund seiner Animationen und so ein Kram. Also das ist ja jetzt ganz okay gealtert, das Spiel. Aber durchgespielt habe ich das auch nicht. Obwohl das ja nur, wenn du straight durchspielst, dauert das doch irgendwie nur 2 Stunden oder so.
Wenn muss ich mir vorstellen, dass das kurz ist, wenn du weißt, was du machst. Aber allein am Ende das zu machen, was du machen musst in diesen letzten Bosskämpfen, ist wirklich so Präzisionsarbeit. Das ist wirklich krass, krass frustrierend. Seltsamerweise, mein erstes Erlebnis mit diesem Spiel war halt in so einem Kinder-Turnhallen-Ding, weil ich weiß nicht, wie wir die genannt haben. Aber kennst du diese großen Turnhallen, wo dann ganz viele gigantische Kletterdinger sind und Rutschen und hast und Trampolin, hast du ja nicht gesehen?
Diese Spielwelten.
Halt. Ja, so genau. Und da gab es halt auch eine Playstation-Ecke, wenn du dich quasi entspannen, also dann musst du natürlich die Eltern aufpassen, dass man sich nicht ganz einfach da hinsetzt. Aber
die deutschen Arcades.
Ja, so ein bisschen, genau. Und da war aber seltsamerweise Hearts of Darkness, ja. Was halt völlig ungeeignet ist für so ein, ja, ich setz mich jetzt mal hin und spiel hier ein bisschen. Und ich so, what the fuck ist das? Und das hat mich halt total als Kind dann fasziniert. Was zum, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Deswegen, das war eine schöne, schöne Erfahrung.
Ja, dann kommen wir jetzt zu Platz 6, oder?
Deinem Platz 6, exakt.
Genau, das ist ein Aufbauspiel, das mich jahrelang begleiten sollte, nämlich Anno 1602. Taucht das bei dir auch auf?
Ja, aber später. Achso. Sehr viel später.
Oh, so sehr, viel sehr viel später? Oha, okay. Naja, aber wir müssen es ja jetzt vorwegnehmen.
Ja, es kommt mein Platz 1. Ist mein Platz 1.
Krass. Ja, bei mir, dann frage ich mich, was da noch dazwischen kommt, Robin. Weil ich dachte, mein nächster Platz wäre dann dein Platz 1. Mhm. Aber ja, Anno 1602 ist ein hervorragendes Aufbauspiel und durch nostalgische Verklärung auch immer noch mein Lieblingsspiel der Reihe, obwohl sowas wie 1404 spielerisch wirklich deutlich mehr drauf hat und mir auch, also mich noch länger theoretisch fesseln kann, aber 1602 ist eins, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Auch jetzt zuletzt durch den einen Release, der dann auch Auflösung und so ein Kram aufgepeppt hat. Da habe ich auch noch mal richtig viel Zeit mit verbracht, weil das, finde ich, genauso diesen Nerv trifft aus schöner Soundkulisse, sehr schöner, schönem Spielfluss beim Aufbauen. Du hast so diese klassischen Dinge, dass dir irgendwann das Werkzeug ausgeht am Anfang und dann musst du diese Hürde machen zur eigenen Werkzeugproduktion oder über Handel versuchen, an Werkzeuge ranzukommen. Und wenn du das geschafft hast, dann ist aber der Rest auch wieder ganz okay. Mhm. Je nachdem, was du noch so für Einstellungen hast mit Piraten und anderen Spielern und so. Aber dieses Spiel hat wirklich mehrere Sommer gefressen gefühlt bei mir.
Ja.
Weil das halt so viel Spaß gemacht hat, einfach diese Inseln zu bauen und dann von Pionieren zu Siedlern, zu Bürgern, zu kam zwischen Bürgern, nee, Kaufleute und dann kam Aristokraten. Mhm. Das hervorragend.
Ja.
Mag ich immer noch total gern.
Bei mir ist es auf Platz 1, weil ich halt A, auch absolut diese moderne Wertschätzung für dieses Spiel immer noch habe und wie gut dieses Spiel auch heute sich noch spielt. Natürlich mit all seinen Bedienungsschwächen oder sagen wir mal mit der teilweise etwas altertümlicheren Bedienung, als man das heute gewohnt ist, in Detailfragen, obwohl es insgesamt immer noch gut spielen lässt. Aber bei mir ist es vor allen Dingen, das steht für meine Kindheit, Anno. Weil das hab nicht nur ich gespielt, das hat auch mein Vater gespielt. Das war das Spiel, wo mein Vater wirklich stundenlang am PC saß und dieses, wo ich mich daran erinnere, wie ich Hausaufgaben gemacht habe im anderen Raum und mein Vater saß da und hat Anno 1602 gespielt. ich selbst hab dann auch irgendwann damit angefangen und meine Freunde haben damit angefangen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich zu Besuch im Büro meiner Mutter. Meine Mutter hat auch in dem Dorf gearbeitet, wo wir waren und dann auch ihre ganzen Kollegen waren halt Freunde und auch ihre Chefin war eine Freundin, die alle auch aus dem Dorf kamen oder aus der Nähe. Und der Besitzer dieser Firma, für die sie gearbeitet haben, war auch der Vater von so einem Kumpel, einem bekannten Kind von mir. Das heißt, wir hatten da auch eine Verbindung zu und ich kann mich daran erinnern, dass wir dann mal da in diesem Büro zu Besuch waren und dann quasi eine Anno-LAN-Party da gemacht haben. weil diese Computer alle miteinander verbunden waren und hatten auch Anno installiert und dann haben wir da Anno 1602 gespielt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei 1602 überhaupt der Fall war, dass es das gab.
Ich habe mit einem Kumpel damals auch Anno über das LAN gespielt.
Ja, daran erinnere ich mich. Das Anno 1602 steht wie kaum ein anderes Spiel für so eine, nicht nur für so eine ganz spezifische Zeit, sondern so allgemein, wenn ich an die Wohnung denke, in der ich aufgewachsen bin, bis ich irgendwie 12 war oder so, wenn wir nicht nochmal umgezogen sind, dann denke ich an Pokémon, dann denke ich an Anno. Und das finde ich, das gibt mir sehr viel, wenn ich diese Musik höre, die größtenteils also auch lizenzierte Musik ist, ne, die man ja immer mal wieder woanders auch hören kann. Ja,
Green Leaves und so, das ist
ein
Lied.
Genau, und das gibt mir aber so viel, die Geräusche, wenn man einen Kontor baut, wenn man irgendwie in die nächste Stufe. Das ist
stimmt.
Alles ganz, ganz, ganz ikonisch. Und der Sprecher. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich da denke. Wenn ich an das Intro denke, all das. Und das konnte ich deswegen gar nicht anders als auf die Platz 1 setzen, weil das steht so ein bisschen für mich, für eine ganz große Zeit meines Lebens.
Kann ich sehr nachvollziehen. Ich bin jetzt auch bei mir in der Liste so weit, dass ich jedes Spiel auf Platz 1 setzen könnte.
noch früher als sonst da gekommen.
Weil es halt alles so krasse Klassiker sind teilweise und Anno gehört da für mich auch absolut dazu. Ich habe wirklich, ich weiß noch, dass ich mal an einem Sommer mit gebrochenem Bein zu Hause war und halt wirklich nur Anno gespielt habe. Mhm. So. Und das generell ist das so voll das Sommerspiel bei mir aus irgendeinem Grund. Mhm. Ich muss da immer an Sommer denken und schön. An diesen Mix aus draußen sein und dann wieder zurückkehren zu Anno.
Draußen beim Beine brechen, wieder reingehen, Anno spielen, wieder ja, rausgehen, ja, Beine genau. brechen, wieder reingehen, Anno spielen.
aber das ist, also das mit den Soundeffekten und sowas, was du sagst, das stimmt auf jeden Fall. Das ist sehr verhaftet mit ja. diesem Spiel, dieses es mangelt an Nahrung mhm. oder ein Brand schwirrt durch die Gassen oder was auch immer der da sagt. Das ist hervorragend. Ich mag auch das Intro total gern.
Ja.
Diese Musik, die da allein schon startet. Und man kann es ja glücklicherweise heute sehr problemlos spielen.
Ja, einfach im Ubisoft Store. Wird sicherlich auch gerade, ist ja Black Friday Wochen, ich glaube, die dauern noch eine Weile. Ja,
die History Edition. Und die kann man auch genau. einzeln kaufen. Also exakt. Das wurde ja als Collection auch veröffentlicht, aber man ja. kann auch einzeln nur 16.02 kaufen.
Ja, ja, genau. Jetzt würde eigentlich mein Platz 6 kommen, aber den haben wir schon. Das stimmt. War ja Grim Fandango. Deswegen würden wir stattdessen direkt und ohne Umwege zu Toms Platz 5 kommen.
Gott, diese Spiele. Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich dachte, das wäre dein Platz 1, aber wahrscheinlich ist es dein Platz 2, wenn ich jetzt raten müsste. Es wäre bei mir Half-Life.
Das ist bei mir Platz 2, ja. exakt.
Fuck. ja, also wie gesagt, Half-Life könnte man auch komplett tauschen mit den anderen Spielen, aber das ist halt ein Spiel, das ich erst später so richtig mal nachgeholt habe. Also durchgespielt habe ich es erst nach Half-Life 2.
Ah, oh, krass.
Weil ich habe es als Kind gespielt.
Das könnte bei mir auch sein.
Und ja. fand es halt gruselig. Mhm. Also als ich das zum ersten Mal gespielt habe, war mir das zu gruselig. Ich ja. konnte das eine Weile spielen, aber nicht lange und habe es auch nicht durchgespielt, weil ich es auch als schwer empfunden habe. Und dann irgendwann mal nach Half-Life 2 habe ich dann auch mal gesagt, okay, ich möchte Half-Life 1 jetzt auch wirklich noch mal so richtig durchspielen. Und war sehr überrascht davon, wie gut das einfach immer noch ist, dieses mhm. Spiel. Was für schöne Ideen das hat, wie abwechslungsreich das ist, was für ein tolles Szenario das einfach ist, dass du da als Wissenschaftler ankommst und ne, diese berühmte Bahnfahrt machst, die ja. einfach schon mal alles so ein bisschen etabliert. Und dann bist du zu spät und dann machst du dieses Experiment, alles läuft schief, Resonanzkaskade und Aliens sind da. Und dann halt auch dieser sehr coole Dreieckskonflikt aus du, Gordon Freeman, gegen die Aliens, die gerade kommen, und dann aber auch noch zusätzlich gegen die Soldaten, die dazu ja. Geholt wurden, die Aliens und aber auch Gordon Freeman zu beseitigen. Mhm. Und das ist hervorragend und auch gewinnt noch mal an Faszination, finde ich, durch das, was dann in der Lore passiert mit Half-Life 2. Und mag total halt vor allem die Abwechslung dieses Spiels. Ich mag selbst die Platforming-Sachen. Das fühlt sich zwar mega schwammig an, mhm. aber ich mag total, dass das da drin ist.
Das, ja, voll. Ich erinnere mich noch sehr konkret, als ich das damalige Remake gespielt habe, Black Mesa, was ja heute mittlerweile nochmal quasi mhm. neu gemacht wurde und ja auch mittlerweile als vollständig dann erschienen ist, als ja, Spiel, das du wirklich kaufst. Was übrigens auch, was auch toll ist. Weil ich das gespielt habe, da kommst du an eine Stelle, wo du nur. Und ich glaube, das war im Hauptspiel damals auch so, wo du nur auf eine Kiste kommst, indem du einen Duckjump machst. Also springst und dich dann duckst und durch das Ducken kannst du höher springen. Was natürlich, also das war mal intuitiv für PC-Spiele einfach drin, weil jedes Spiel das hatte. Aber wenn du das mal nicht mehr in diesem Moment drin steckst, ist das nicht intuitiv in irgendeiner Form.
Aber ich weiß, ob es wirklich so intuitiv war.
Also okay, ich kann nur für mich reden. Für mich war es irgendwann sehr intuitiv, als jemand, der dann auch viel Counter-Strike und sowas gespielt hat. Klar, du springst und duckst dich und kommst dann auf die Kiste drauf. Und das war so ein Moment, wo ich dachte so, ach, krass, stimmt, wenn ich das nicht weiß, dann würde ich ja einfach aufhören müssen zu spielen, weil da würde ich niemals intuitiv drauf kommen. Aber ich will es trotzdem nicht missen wollen, weil es gibt dem seine eigene Identität zusätzlich zu diesen ganzen anderen Sachen, die du gerade erwähnt hast. Ich habe das auch erst später gespielt. Da war ich wirklich einfach zu jung für. Half-Life, da war ich dann ja, wie gesagt, 7 Jahre alt, als das rauskam. Ich war dann im perfekten Alter, um für Half-Life 2 so komplett mitzubekommen und mich darauf richtig zu freuen und hypen zu lassen. Und davon ausgehend habe ich dann halt auch Half-Life irgendwann gespielt und hatte dann die gleiche Erfahrung wie du.
Ja.
Eben hatte sehr viel Freude daran und natürlich kann dann nie so ganz in meiner Wahrnehmung das abstreifen, dass es halt Half-Life 2 danach gab und es für mich immer das im Kontext von Half-Life 2 nur existierte.
Mhm.
Deswegen kann Half-Life nie diese revolutionäre Spielerfahrung für mich in meiner Wahrnehmung bieten, die es für viele andere bietet. Aber dadurch, dass ich auf Platz 2 setze, also das ist dann so ein bisschen das Gegenteilige zu sowas wie Crash Bandicoot, wo ich so, ne, das ist, hat dieses nostalgische Ding und heute mag ich es vielleicht nicht mehr so sehr, aber bei Half-Life ist es genau umgekehrt. Da habe ich jetzt gar keine große nostalgischen Erfahrungen zu, Gefühle zu, aber als Shooter kann ich das so sehr wertschätzen, habe so viel Freude daran und freue mich auch auf einen kompletten Playthrough jetzt von dem Black Mesa nochmal, dass es jetzt gibt, dass ich das auf Platz 2 dann gerne setzen wollte.
Bei mir ist so ein Mix, so ein bisschen Nostalgie dafür ist schon deutlich vorhanden. Und ich weiß auch, dass ich damals, ich hatte so eine Box, die hieß, glaube ich, Half-Life Generation. Das war so eine blau-schwarze doppeltes DVD-Case.
Ja.
Und da war halt Half-Life drin, Counter-Strike, Opposing Force und Blue Shift.
Aha.
Also die damalige Half-Life-Sammlung. Und Blue Shift, weiß ich, habe ich durchgespielt. Da, wo du Barney spielst, der dann später noch mal in Half-Life 2 auch neu kontextualisiert wird. Dieses Gearbox-Add-on. Weil das war kurz und easy. Also da bin ich auch als Kind/Jugendlicher durchgekommen. Und das Hauptspiel habe ich aber damals nicht durchgespielt. Und
ach,
das habe ich dann halt erst später nachgeholt. Weil diese Add-ons haben ja ohne Hauptspiel funktioniert. Also die konntest du ja auch einfach so spielen. Und ja, deswegen ist das so ein ganz schöner Mix. Und auch da übrigens Soundkulisse und generell Sounddesign sehr einprägsam. Viel davon wurde ja auch weiter benutzt in den anderen Spielen. Aber das Geräusch von der Brechstange, das Geräusch vom Leben aufladen, das Geräusch, wenn du wenig Leben hast, was von deinem Suit kommt, das ist hervorragend, hat sich total eingebrannt, genau, ist absolut ikonisch. Und es gibt halt so coole Elemente, wenn du in den Canyon rauskommst oder sowas in dem Spiel, die sind hervorragend. Und ich war aber, glaube ich, auch so, dass ich, als ich das dann nachgeholt hatte, bei der Alien-Welt Zen am Ende dachte, ja, okay, das
genau.
Das ist nicht so gut.
Ja, und das ist halt der Aspekt, der komplett neu gebaut wurde und erweitert wurde für dieses Remake. Ich gucke gerade übrigens dieses Cover Half-Life Generation an, das ist insane. Das sieht absolut aus, als ob es jemand gebrannt hat und selbst gebaut hat mit der Schriftart und der Platzierung. Guck dir mal wirklich genau an, wo das alles platziert ist hier. Du hast einfach ein blaues Half-Life-Logo, so Graffiti gesprayt. Da drauf ist dann nochmal das normale Half-Life-Logo und du hast diese ganze, so eine Metal-Schriftart, habe ich fast so das Gefühl. Also, die so sehr cool wirken soll. Überall sind Logos und dann sind noch Zitate drauf.
Das sieht auch sehr viel Schrift.
Ja, es sieht insane aus. Mag ich sehr, 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 sehr gerne.
Genau.
Tom, ich glaube, mein Platz 5 könnte aber ein Spiel sein, wo ich dann mal leider eins für dich vorwegnehmen muss.
Ja, endlich.
Zumindest würde mich sehr wundern, wenn es nicht der Fall wäre. Auf meinem Platz 5 ist nämlich Tekken 3.
Ach so, nee, das ist bei mir nicht drauf.
Was?
Ja, bei mir hat ja Tekken erst mit Tekken Tag Tournament angefangen und Tekken Tag Tournament ist ja quasi Tekken 3 geupgradet für die PS2.
Ja.
Deswegen habe ich Tekken 3 tatsächlich nicht drin.
Oh, ein Kampfspiel, das nur der Robin, aber nicht der Top meiner Liste hat. Verrückt, das ist in 1997 bereits in den Arcades erschienen.
Aber ich habe es quasi gespielt, weil Tekken Tag Tournament spielt sich, glaube ich, genauso.
Ja, ja. Also ich habe ja wirklich nur mit Tekken 3 Erfahrung, das dann halt 98 für die PlayStation erschien. Was das eine Spiel ist in dieser Reihe und auch in diesem Genre, was mich mal wirklich ein bisschen an die Hand genommen hat und mitgenommen hat.
Sieht übrigens absurd gut aus für ein PS1-Spiel.
Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, das lag zu 98% an Yoshimitsu. Ich muss davon ausgehen.
Yes.
Weil ich habe immer Yoshimitsu genommen. Der hatte diese weirden Attacken, wo er sich dann hingesetzt und im Kreis gedreht hat und dann irgendwie Schaden gemacht hat. So.
Das auch an war, sich selbst teilweise.
Ja, es war absolut bekloppt. Dann hattest du, und natürlich Eddie, wo du einfach Tasten gedrückt hast und der hat die crazysten Backflips und das so nicht gemacht mit seinen Capoeira-Moves. Das war perfekt für mich als jemand, der keine Ahnung hatte, was er tat, aber einfach coole Sachen sehen wollte, die auf dem Bildschirm passieren mit seinen Freunden. Da kam Tekken 3 wie gerufen und hatte deswegen sehr, sehr viel Freude damit. Und auch da, wenn ich die Soundeffekte und die Geräuschkulisse höre, wenn Leute getroffen werden oder wenn Yoshimitsu
macht. Die Geräusche von Yoshimitsu sind sehr ikonisch.
Absolut eine feste Verbindung dazu.
Ich habe auch schon Tekken 3 gespielt damals oder zumindest eines der Tekken-Spiele, weil mein Bruder hatte ja eine PS1, bis er sie dann irgendwann verkauft hatte. Aber irgendein Tekken habe ich darauf auch gespielt. Und mein Cousin hatte eine PS1. Und bei dem haben wir dann auch teilweise Tekken gespielt. Aber selbst hatte ich halt die Konsole nie. Und demnach blieb mir Tekken so ein bisschen verwehrt bis zur PS2. Aber cool fand ich das auch schon. Das sah toll aus. Das hatte coole Charakterdesigns, teilweise auch mega edgy. Und so Sachen wie Devil Jin oder so fand ich immer mega toll, solche Spielereien. Und ja, Yoshimitsu war halt damals, also bei Tekken Tag Tournament halt auch mein Favorit. Yoshimitsu und Horong. den es, glaube ich, auch schon in Tekken 3 gibt. Ja.
Ich komme nie ganz, also ich kann, ich liebe, dass Yoshimitsu immer so komisch geredesigned wird für jedes Spiel. Finde ich voll geil, aber ich denke mir jedes Mal, das sieht nicht so geil aus, wie der damals da aussah.
Er
aber
hat ja vor allem zwei Designs in Tekken 3, ja.
Was hat er denn für zwei Designs?
Einmal das, wo er wirklich so einen Skelettkopf hat und diese Platte auf dem Schädel. Ja. Und dann gibt es aber noch eins, wo er eher aussieht wie so ein Mech-Samurai. Also das ist ja die ganze Zeit, aber noch mal mehr. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Sieht eher aus wie eine richtige Rüstung, was er da trägt.
Okay, das, da habe ich jetzt, jetzt sehe ich, ich gucke es gerade, glaube ich, nach. In Tekken 2.
Also in Tekken Tag Tournament hat er das auf jeden Fall. Und ich glaube, es kommt halt aus Tekken 3.
Das eine ist Player 1, das andere ist Player 2.
Genau. Und je nachdem, welche Taste du drückst, wenn du den Charakter auswählst, kannst du dir quasi dein Kostüm aussuchen.
Ja, ja, genau. Und ich habe da auf jeden Fall das von Player 1 im Kopf mit ein bisschen flachen Kopfplatte.
Ja,
so.
Ja, ja, genau.
Und das mag ich sehr. War der nicht irgendwann, wurde der nicht ein Alien? Im aktuellsten ist er nicht in Tekken 7 so ein Alien-Ding.
Genau, er sieht sehr Cthulhu-Tentakel.
Das finde ich ziemlich geil. Das fand ich ziemlich cool, als ich es gesehen habe, weil das so anders ist, dass ich.
Und er ist ja auch in Soul Calibur drin, wo er immer noch mal ein eigenes Design hat.
Oh ja?
Ja.
Ah, ja, stimmt, genau. Ja, cool. Das war mein Platz 5, Tom. Dein Platz 4. Also, habe ich immer noch nicht geschafft, eins von dir vorwegzunehmen. Langsam wird es auch knapp, denn wir sind, wie gesagt, jetzt schon bei deinem Platz 4.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns da jetzt noch Sachen wegnehmen. Mein Platz 4 ist F-Zero-X für das N64. Und das ist eines meiner absoluten Lieblingsrennspiele.
Ist nicht GX?
Das ist das GameCube-Spiel.
Ach so.
Aber das GameCube-Spiel habe ich ja nie, also, das habe ich damals nicht gehabt und deswegen leider verpasst so ein bisschen. Und hab's dann später nochmal nachgeholt. So richtig nachholen will ich es eigentlich noch, aber ich hab's mal mit Mats bei Time to 3 gespielt. Und wir hatten mega viel Spaß damit. GX ist hervorragend. Es ist wirklich, also es gibt keine Spiele, die für mich ein besseres Geschwindigkeitsgefühl haben als diese F-Zero-Spiele und das fängt halt schon bei F-Zero X an. Und ich hab's halt erst neulich auch nochmal gespielt, deswegen ist das auch noch relativ aktuell im Kopf, weil dieses wenn ein Rennen startet und du hast diese Roboterstimme, die so 3, 2, 1, go runterzählt und dann fängt der übelste Rock-Metal-Soundtrack an, Mute City oder so, diese klassischen Themes und du fährst damit 1000 Kilometer in die Stunde.
Ja, du sagst das gerade, da muss ich kurz das Zitat von Shigeru Miyamoto hier vorlesen, das mir gegensprang. It's not possible to measure how fast your car can go in F-Zero X, but it's possibly about 1000 kilometers per hour.
Ich glaub, das
possibly
steht auch da.
The fastest racing game ever for home systems. Finde ich sehr lustig. Ist letztlich unmöglich, aber es sind 1000 km/h.
Ja, aber so fühlt sich's halt auch an. Du bist ja wirklich so schnell, dass sie haben die Strecken ja so gebaut, dass es jetzt nicht wahnsinnig viele Hindernisse gibt in deinem Weg.
Ich guck's mir gerade ein bisschen an, weil ich kenne halt, das wirklich gar nicht.
Du musst halt dann schon gucken, wann die Kurven kommen und so. Und dann gibt's ja auch so Sachen, dass du einfach an einer Säule fährst, die kannst du komplett umrunden mit deinem Fahrzeug.
Das ist immer
geil.
Und
kannst dann so Sprünge machen. Es gibt Loopings, es gibt die konstante Gefahr, dass du von der Strecke fällst, wodurch du dann rausfällst aus dem Rennen. Und du musst deine Lebenspunkte managen. Und dieses Lebenspunkte-Management-System, was ja schon aus den vorherigen F-Zero-Spielen kommt, das ist hervorragend. Du hast einfach einen festen Lebensbalken, den füllst du auf an so am Streckenrand platzierten Flächen, genau. Die dich halt.
Also genauso wie in dem Super Nintendo-Ding auch, ne?
Genau.
Ja.
Und du verlierst dieses Leben, indem du an die Ecken der Strecke bumpst. Also dadurch verlierst du Leben. Oder halt, wenn andere Fahrzeuge dich rammen. Und du kannst aber auch selbst, wenn du zweimal auf die Triggertasten drückst, andere Fahrzeuge rammen. Das heißt, es ist auch gleichzeitig so ein bisschen schon Burnout, indem du andere Fahrzeuge wegdashst. Aber du hast keine Waffen oder sowas. Ne? Also das ist jetzt nicht, es ist kein Wipeout.
Ja.
Und dadurch hat es so eine sehr eigene Identität, wo du die ganze Zeit das managst. Und das Geniale ist, dass du einen Boost hast, der nicht limitiert ist auf eine bestimmte Anzahl, so wie vorher, sondern der dein Leben abzieht. Der Boost zieht einfach dein Leben ab. Das heißt, du kannst so lange boosten, bis du kein Leben mehr hast. Und diese Dynamik liebe ich
das
total.
Das ist eine sehr clevere Idee, ja.
Die ganze Zeit hast du dieses Gameplay-Management, während du aber auch noch gut fahren musst und wirklich also du kannst dich so reinlehnen in die Kurven mit den entsprechenden Tasten. Das muss man sehr gut managen, damit man nicht rausfällt. Und dieses Spielgefühl ist so, also ich würde sagen einmalig, aber es gibt es ja dann im Sequel noch, aber es gibt keine andere Spielereihe, die das für mich so auf den Punkt bringt. Auch kein Fast AMX oder sowas. Da habe ich bisher noch nichts erlebt, was daran kommt.
Also ich sehe es gerade, das ist das Das ist aber recht beeindruckend, dass das noch mit N64 so läuft, weil ja. N64 war jetzt nicht die Konsole, die halt mir als erstes einfällt, wenn ich an schnelle Reaktionen
oder an hohe Framerates
denke, genau. Aber das Geschwindigkeitsgefühl, was hier rüberkommt, das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und kommt sofort rüber. Lustigerweise hast du tatsächlich auch eine KMH-Anzeige im Spiel.
Ja, ja, genau. Die ist auch bei 1000 oder so.
Genau, die schwebt dann immer so bei die 900 bis 1000 rum. Also das wundert mich echt ein bisschen, dass ich das selbst, hat sich wohl so ergeben, dass ich damit nie in Kontakt getreten bin. Aber das sieht wirklich sehr cool aus.
Kann ich dir wirklich mal empfehlen. Es ist, du spielst ja Cups in dem Spiel und schaltest dann auch Sachen frei, aber halt so Cups wie in Mario Kart so ein bisschen, nur dass sie halt logischerweise ein bisschen edgier betitelt sind. Captain Falcon ist ja auch aus dieser Spielereihe. Mhm. Der ist aber nur einer von ganz vielen Charakteren, die alle so sehr nach Judge Dredd Comic-artigen Leuten aussehen. Und es hat sogar den, ich glaube, der heißt X-Cup, wo die Strecken random generiert werden. Mhm. Es hat unendliche Strecken dadurch. Was super weird ist. Sehr fortschrittlich für so ein altes Spiel, aber ja,
hat einfach. Da gibt es ja auch durchaus Sinn, weil du sagst, die Strecken sind ja recht weit und recht hindernislos, was jetzt wie Kritik klingt, aber nicht so gemeint ist. Aber ich sehe sehr total, wie das trotzdem funktionieren kann, obwohl die dann so zusammengebaut werden.
Es muss auch eine super simple Optik haben, weil sonst hätte diese Geschwindigkeit nicht funktioniert. Exakt, auch wenn du dir die Fahrzeuge mal quasi im Detail anguckst, die sehen ja dann nicht aus in dem Spiel, weil es halt alles super simpel aussehen muss. Da ist dann GX nochmal richtig beeindruckend. Also GX ist auch, wenn du GX in einem Emulator laufen lässt, ist das einfach ein heute noch wahnsinnig beeindruckendes Spiel, weil es halt mit dieser Geschwindigkeit läuft. Total toll.
Sehr schön. Ich habe mal wieder für mich eine sehr krasse Nostalgieladung parat auf meinem Platz 4, das ist nämlich Harvest Moon, lieber Tom. Auf dem Super Nintendo erschien das. Und,
super spät für ein Super Nintendo-Spiel.
Genau, gerade wenn wir halt mal gucken, was wir sonst für Spiele haben, das sind ja fast alles PlayStation-Spiele tatsächlich. Ja. Und dann haben wir hier nochmal einen Super Nintendo-Titel, ein Spiel, was wirklich schicksalsmäßig fast in meine Arme flog, einfach auf einem Flohmarkt gefunden. Wir waren ganz selten nur mal auf Flohmärkten oder sowas, das war nie irgendwie Teil von irgendwas und ich kannte mich da gar nicht groß aus, aber irgendwann waren wir tatsächlich mal und das war auch einer, der war drinnen. Das war ein Flohmarkt in irgendeiner Halle und ich weiß nicht mehr, was der Kontext dafür war oder wo wir da waren. Aber da gab es einen Stand, wo halt diverse Super Nintendo-Spiele für wenig Geld waren und eines davon war Harvest Moon aus irgendeinem Grund. Ich kannte das nicht. Ich hatte da keine Erfahrung zu und ich war wirklich dann auch, ich war wirklich 7, 8 Jahre alt. Hab ich dann dieses Spiel mir rausgesucht und durfte es mir dann auch kaufen oder es wurde mir gekauft und das hat mich wirklich lang begleitet. Harvest Moon war so ein Spiel, ich wusste nichts darüber und ich war halt auch noch dann ziemlich jung, 7, 8 Jahre alt. Wann auch immer ich nach dem Launch dann gekauft habe, das weiß ich natürlich nicht genau. Mhm. Aber was für eine schier unendliche Welt für so junge Augen das aufgebaut hat. Das kann ich kaum in Worte fassen. Dieses Spiel hat so viele Mysterien mit seinen Zwergen, die du finden kannst und so vielen Secrets, die du finden kannst, dass das für mich als Kind wirklich unendlich wirkte. Für mich als Kind war das ein zweites Leben, das man hier führen könnte, das nie aufhören würde und von dem ich auch nie das Ende gesehen habe tatsächlich. Ich hatte so viel Spaß daran, diese Sachen zu pflanzen und zu ernten, die Kühe zu melken, in die Stadt zu laufen und dann halt diese ganzen Geheimnisse zu erkunden. Das ist auch erneut so ein Spiel und wie gesagt, das ist dann ja auch das perfekte Alter, 1998, wo jeder Soundeffekt und jedes Musikstück bei mir was auslöst in mir drin und wo ich ganz, ganz, ganz gerne dran zurückdenke.
Ich habe Harvest Moon leider komplett verpasst. Also das würde ich tatsächlich gerne nochmal spielen, auch gerne das Super Nintendo Spiel.
Sieht schön aus, ja.
Genau, weil es ja auch sehr schöne Pixelgrafik hat und das N64-Spiel sieht weird aus, weil diese vorgerenderte Optik sieht wirklich weird aus heutiger Sicht. Und da wäre das vielleicht ein guter Einstiegspunkt, um da mal die Faszination so ein bisschen nachzuholen.
Gibt's auf der Wii U, habe ich mir da auch geholt.
Auf der Wii U.
Ja, ich hab mir, das war eines der wenigen Spiele, was ich mir auf der Wii U geholt habe.
Ist super schade, dass das nicht in diesem Switch SNES-Service erschienen ist.
Wirklich, wirklich. Also das kann ich echt empfehlen, weil das ist auch ein Spiel, was in seinem Spielerischen kaum gealtert ist. So ein bisschen ein paar Komfortfunktionen, aber im Kern ist Harvest Moon immer noch Harvest Moon. Und tatsächlich, das konnte ich nie replizieren in diesem Genre. Also ich meine, ich finde halt sowohl, also Harvest Moon sowieso, die Serie ist ja quasi tot und deren toter Körper wird noch weiter durch die Gegend gezogen mit neuen Releases. Jetzt gerade kam ja One World raus, was auch schlechte Kritiken bekommen hat und einfach aussieht wie Farmville. Aber ich finde auch Story of Seasons, also das Original Harvest Moon Sequel, da kam ja auch jetzt gerade etwas Neues. Ich finde, die sehen auch nicht toll aus. Also ich finde, die sehen auch ziemlich hässlich. Wir haben schon erkannt, bis auf die Kühe. Die Kühe, finde, die Kühe haben immer noch so diesen alten Stil, den sie in die neue, den sie übertragen können. Aber der Rest sieht wirklich zu billig aus, wie ich finde. Und auch mit Stardew Valley hat mich dann nicht so richtig gepackt. Also das war so mein einer Ausflug in dieses Genre, der mich komplett begeistert hat und so komplett geformt hat, dass, glaube ich, ich will einfach exakt dieses Spiel spielen und nicht dieses Genre ist, glaube ich, immer das Ding, wonach ich eigentlich suche.
Da fände ich mal interessant, wenn du zurückkehren würdest zu dem Spiel, mal so richtig für irgendwie eine Betrachtungsweise, eine erweiterte. Weil das finde ich total spannend.
Ja.
1998 ein SNES-Spiel.
Ja,
crazy. Ich dachte schon, Terranigma wäre spät und das war 96 oder so.
Oh, krass.
Na gut, dann war das Harvest Moon, dann kommt jetzt mein Platz 3.
Mhm.
Da haben wir jetzt schon sehr oft drüber geredet, das Resident Evil 2.
Das ist ein großes Thema bei Hooked, stimmt.
Genau.
Hast du gesagt, es ist ein Platz 2?
3.
Ja, wollte gerade sagen, das stimmt auch.
Das ist, wir hatten es neulich erst im Genre-Podcast zu Horror, wir hatten es in meinem Late to the Party und ich habe es ja auch komplett mit Mats bei Time to 3 durchgespielt. Also wir können das komplette Spiel wirklich in mehrere Arten bei uns nachholen, deswegen will ich da nicht zu viele Worte drüber verlieren. Aber es ist wirklich eines meiner Lieblings-Survival-Horror-Spiele und vermutlich auch mein Lieblings-Resident Evil.
Mhm.
Immer so abwechselnd mit dem Remake auch teilweise und mit dem Remake von Teil 1. Also da gibt es so diese Speerspitze aus diesen drei Spielen, für mich ganz persönlich. Und das ist hervorragend vom Szenario bis zum Pacing, bis selbst zur Story mit den Charakteren, so blöd sie auch ist. Aber da habe ich total viel Spaß dran. Das ist für mich so ein sehr destilliertes Survival-Horror-Spiel.
Mhm.
Und ich finde Resident Evil, und ich habe ja die Spiele jetzt nachgeholt, die danach kamen, also zumindest aus diesem Erbe, ist danach nur noch ein bisschen abgefallen. Also Resident Evil 3 war dann schon, ja, ist okay, macht noch Spaß, aber reicht da nicht ran. Und Resident Evil Code Veronica, ja, ist okay, macht noch Spaß, aber reicht da nicht ran. Oder selbst so Sachen wie Dino Crisis hat's dann auch nicht, hat dann auch nicht gereicht. Und das ist halt so für mich die Spitze von diesem PS1-Spiel. Gab's ja damals auch für einen PC. Habe ich sogar mal versucht zum Laufen zu bringen, als ich das mit Mats gespielt habe, so die PC-Version, weil wir so überlegt haben, welche Version spielen wir denn. Es gab ja dann auch eine N64-Version und da gibt es ganz lustige Unterschiede zwischen den Versionen. Aber ich habe es dann zum Laufen gebracht in so einem gefühlten 200x200-Pixel-Fenster, das ich auch capturen konnte, aber man hat halt nichts gesehen.
Nichts gesehen, leider.
Es ist nicht so einfach. Es geht sicherlich, aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit damit verbracht. Aber ja, man kann ja relativ problemlos sein, das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn du heute die PS1-Version spielen willst, wo machst du denn das? Auf der PS3?
Die Frage habe ich mir letztens bei Metal Gear Solid gestellt. Das ist nicht so einfach, genau. Du musst dann eine PS3.
Du brauchst die PS3.
Ja, ja. Das ist echt
für
nicht so
einfach.
Für
so viele Retro-PlayStation-Sachen brauchst du die PS3.
Bei Metal Gear Solid gibt es dann halt eine PC-Version, die, glaube ich, bei GOG ja holen kannst.
Stimmt.
Aber ich weiß,
die ist, glaube ich, auch okay.
Ja, das ist bei Resident Evil 2, glaube ich, nicht so einfach der Fall.
Ja, das wäre halt, also das ist halt tragisch, dass du das nicht auf einer aktuellen PlayStation dir einfach.
Immerhin, du hast aktuell erneut eine Möglichkeit, diese Story zu erleben, nämlich mit dem Film Resident Evil Welcome to Raccoon City, der gerade absolut zerfetzt wird von Kritikern. Wenig überraschend. Wusstest du, dass das nur ein Kinofilm ist?
Das wollte ich gerade fragen. Nee, kann man den im Stream?
Der sieht halt aus, der sieht halt aus wie irgendein Direct-to-DVD-Ding, was dann von Netflix für 4,50 € gekauft wurde. Das ist nur ein Kinofilm. Das sieht nicht aus wie
Kinofilm. Sagen, wenn er im Streaming wäre, dann könnten wir da beim nächsten Mal drüber reden.
Exakt, hätte ich auch schon längst vorgeschlagen. Ja. Aber das ist ein Kinofilm und ich gehe wirklich, das hat CG-Effekte, die ich von ein paar, also die sehen aus wie das Intro von Hearts of Darkness. Da möchte ich nicht für ins Kino gehen. Das war eine Übertreibung, aber eine, für die ich mich nicht schlecht fühle. Das war dein Platz 3.
Ja.
Jetzt kommt dann noch mein Platz 3. Mein letztes nur Spiel, weil Platz 2 und 1 kennen wir ja schon. Voll okay. Das ist ja ein bisschen inhärent Teil dieser Reihe. Mein Platz 3 ist StarCraft.
Ja, da muss ich einfach mir selbst gestehen, weil ich habe überlegt mit StarCraft, mhm. aber ich habe das nie durchgespielt. Mhm. Ich habe die
bin Krass, nie so richtig noch das ist nie nie nee, durchgespielt. Nie, nie
durchgespielt. Ich habe wow. versucht mal in die Story reinzukommen, aber mir macht StarCraft 1 einfach nicht so viel Spaß.
Oh, wirklich? Ja, das ist ja krass, das habe ich gar nicht gewusst.
StarCraft 2 finde ich hervorragend und Warcraft 3 finde ich hervorragend, aber StarCraft 1, da kam ich nie so ganz rein. Mein Kumpel hat das immer so, also wir haben das auf LAN-Partys gespielt,
ja.
aber das führte halt dazu, dass einer von uns, der das halt konnte, uns immer alle platt gemacht hat.
Deswegen vielleicht dann auch den negativen.
Mit seinen Zergs und ja, vielleicht kommt es da ja noch. Aber ja.
Ich finde super faszinierend bei StarCraft, dass das dass im gleichen Jahr noch das Addon erschienen ist. Das kam im Dezember,
ja,
kam
ja. Das habe ich jetzt auch gesehen.
Brood War. Und das ist ja dann für mich, also wenn ich dann StarCraft 2 sage, meine ich StarCraft 2 Brood War. Das ist für mich, anders kenne ich dieses Spiel auch nicht. Das ist Teil
bei
davon.
Bei den Blizzard-Spielen irgendwie
Exakt.
Immer so, oder?
Exakt.
Es ist immer Warcraft 3 mit Frozen Throne.
Ja.
Es ist Diablo 2 mit Lord of Destruction.
Ja. Und ich habe tatsächlich diese Kampagne öfter sogar schon durchgespielt. Tatsächlich auch vor Wings of Liberty, also 2010 erschien, habe ich auch StarCraft nochmal durchgespielt. StarCraft hat ja auch 2017 ein, ja, jetzt schnell vergessenes, oder was man schnell vergessen kann, ein Remaster bekommen.
Das auch echt nicht so toll aussieht.
Findest du, oder das sieht eigentlich genauso aus, wenn einfach nur höher aufgelöst. Ist einfach
ja,
nur.
Da ist mir die Pixel-Grafik irgendwie sympathischer.
Ach recht. Okay. Mhm. Ja, verstehe ich aber auch irgendwo. Das habe ich auch, das habe ich selbst nie angefasst tatsächlich. Werde ich aber irgendwann nochmal machen, weil StarCraft ist ein Spiel, was ich einfach alle 10 Jahre vielleicht einmal durchspielen will. Und was auch echt eine tolle Geschichte, also Geschichte erzählt, was sie da in ein RTS im Jahr 1998 gepackt haben, erzählerisch ist der Wahnsinn. Das ist ja auch noch wirklich noch mal ein paar Jährchen vor Warcraft 3. Und was da alles drinsteckt und wie gut sich das erzählt, finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Da ist StarCraft 2 wirklich eine logische und krasse Fortsetzung von, aber ich habe wirklich davon profitiert. Also bevor ich Wings of Liberty gespielt habe, dass ich da noch mal StarCraft gespielt habe, das hat sich, das weiß ich noch genau, echt gelohnt.
Ja.
Damals dachte ich wirklich cool, wie ich es gemacht habe.
Was passiert
genau, das geht ja genauso gut. Und ich finde, ich habe tatsächlich auch spielerisch sehr, sehr viel Freude mit und habe es immer mit gehabt. Eines dieser Spiele, was ich ganz, ganz viel im LAN gespielt habe. Mhm. Warcraft 3 war dann eines der ersten, was ich dann auch StarCraft habe ich dann auch schon online gespielt, weil irgendwann gab es auch online in diesem LAN-Café, in diesem Jugend-Café, wie man das nennen möchte. Und habe das auch gemacht und wurde halt immer gut zerrissen von meinen Gegnern. Ich mag die Optik heute noch sehr, sehr gerne. Ich mag die Geschichte super gerne. Ich mag das spielerisch super, super gerne. Also ich bin tatsächlich großer StarCraft-Fan. Ja. Mir haben dann auf einer ganz persönlichen Ebene, glaube ich, einfach die Charaktere und das Setting von Warcraft 3 so ein bisschen mehr zugesagt, sodass das dann die Serie wurde, in die ich mich wirklich so richtig krass verliebt habe. Aber StarCraft war immer knapp dahinter.
Das ist bei mir aber auch so, also dieses ich habe es halt nach Warcraft 3 gespielt und ich glaube, ich wollte dann immer, dass StarCraft mehr ist wie Warcraft 3, weil es sich ja auch nicht
Das
funktioniert sich nicht so, wie das Warcraft 3 getan hat und hat zwar schon diese coole Geschichte, die ich ja auch sehr zu schätzen weiß, aber der Rest fühlte sich dann noch mir persönlich dann immer ein bisschen zu trocken an. Vielleicht würde ich das heute schon wieder anders sehen, weiß ich aber nicht. Und da musste dann erst StarCraft 2 kommen, was er dann so richtig reingebuttert hat mit seiner Präsentation
auch. Was ich noch einmal extra betonen möchte, ist der Soundtrack von StarCraft 1, wo ich auch, kann ich hören und kriege Gänsehaut. Da rieche ich quasi dieses Internetcafé sofort wieder, weil ich das so viel Zeit mit verbracht habe, da zu sitzen und das zu hören. Dieses
die Sounds.
Die Sounds sowieso, die Sprecher,
oder so.
Alles, wir brauchen mehr, we need additional overlords, hast du nicht gesehen, alles ikonisch, liebe ich.
Ja, we need to construct additional pylons.
Additional pylons ist nicht additional overlords, aber es gibt auch die Overlords-Ansage, aber da sagt er, glaube ich, nicht additional.
Das weiß ich nicht.
We need mehr, wir brauchen mehr overlords, sagt
das
er,
glaube
ich.
Das waren die Zerg, ne?
Overlords sind die Häuser der Zerg, ja, quasi, genau.
Cool. Also StarCraft hat auch eine super interessante Entwicklungsgeschichte, weil das ja in seinen Ursprungsversionen total, also wurde ja schon auf Messen gezeigt von Blizzard und die Leute haben dann gesagt, was ist das denn für ein Scheiß, was macht ihr denn da? Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis dann wirklich StarCraft
da war es dann noch mehr Warcraft 2 als StarCraft.
Genau. Ja. Das ist ganz interessant. Okay. Dann noch meine zwei fehlenden Spiele. Ne?
Dein Platz 2 und dein Platz 1.
Sind Spiele, also kennt auch kaum jemand. Ocarina of Time ist bei mir auf Platz 2, weil of course muss es drin sein in dieser Liste. Es ist eines der wahrscheinlich meist bequatschtesten Spiele dieser Industrie. Und ich habe es jetzt gerade erst in diesem Emulator-Ding noch mal angespielt von der Switch. und habe es da auch noch mal zu schätzen gelernt, weil, also damals war das so das, was du heute gesagt hast über Harvest Moon, ne? Diese Endlosigkeit dieser Welt, so, das habe ich bei Ocarina of Time sehr gefühlt.
Das verstehe
und es war eine Reise überhaupt, dieses Spiel zu bekommen. Weil als ich mir das damals holen wollte, was ja nicht direkt zu Release sein konnte, es muss ja irgendwie ein bisschen später gewesen sein, da gab es das einfach nicht. In den Läden bei uns in der Nähe. Und ich weiß noch, wie ich wirklich mal mit meinem Kumpel, weil keine Busse mehr gefahren sind,
von
unserem Heimatort ins nahegelegene Frankfurt-Oder wirklich gegangen sind. Also das ist ein Spaziergang von irgendwie 2 Stunden oder sowas.
Was?
Wussten
eure Eltern
dort, um dann dort in den Elektromarkt zu gehen und dann festzustellen, dass sie scheiß Ocarina of Time immer noch nicht hatten. Und dann halt wieder zurückzugehen mit leeren Händen, das ist sehr deprimierend gewesen. Und irgendwann habe ich es dann aber bekommen.
Das wirkt wie etwas, was dich formt als Kind, wenn dir sowas passiert.
Ja, so diese Enttäuschung.
Oder als Jugendlicher dann schon. Weil Stunden.
Du stehst halt wirklich dann in diesem Laden und du siehst so
das
die anderen N64-Spiele.
Das hat wirklich was von, ich musste Wasser holen aus der nächstgelegenen Stadt. Du läufst 2 Stunden. Holy shit.
Ja, das war scheiße.
Hatten deine Eltern auch Vertrauen in dich? Das ist schön.
Also ich weiß nicht mehr den Kontext drumherum, aber ich glaube, sie müssten das gewusst haben. Aber ja, die Busse fuhren halt super scheiße. Naja. jedenfalls, als ich es dann hatte, war das voll das Erlebnis. Hat mich auch sehr lange beschäftigt, aber das habe ich auch so komplett durchgespielt damals. Also es ist nicht so eins dieser Spiele, was ich dann erst als Erwachsener durchgespielt habe.
Finde ich aber beeindruckend, weil ich habe das als Erwachsener nicht geschafft durchzuspielen. Ich habe die 3DS-Version mir geholt und habe dann irgendwann aufgegeben. Und bevor ich aufgegeben habe, hing ich oft auch fest, wo ich danach geguckt habe tatsächlich. Also das finde ich sehr respektabel.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwie durch Screenfun oder so Hilfen hatte von Komplettlösung oder so. Das weiß ich nicht mehr, kann ich mich jetzt nicht so genau dran erinnern. Aber ich weiß, wie spektakulär ich es fand. Gerade das Ende ist wahnsinnig spektakulär, auch aus heutiger Sicht noch. Fand ich richtig, richtig toll. Gibt ja auch das Remake auf dem 3DS,
genau, das,
was richtig Spaß macht. Und das, also Ocarina of Time hat ja auf fast jeder Ebene Standards gesetzt, wie man so ein Action-Adventure macht. Was den Soundtrack angeht, hat es ganz viele neue Sachen etabliert für Zelda, weil Zelda ja davor auch schon bestimmte Songs immer mitgenommen hat, die jetzt ja auch mitgenommen wurden, plus noch ganz viele neue Sachen, die dann heute noch mitgenommen wurden. Mhm. Also heute, wenn wir in einen Laden gehen in einem Zelda-Spiel, dann spielt er halt die Musik, die aus Ocarina of Time kommt. Und solche Geschichten, das ist nicht zu unterschätzen. Und das ist halt eins dieser Spiele, das so hoch gelobt ist, wo ich dann auch zustimmen würde mit diesem Lob, wo das bei mir auch total gilt.
Ich persönlich habe nie die Verbindung aufbauen können zu Ocarina. Mir hat das nie besonders viel Spaß gemacht. Aber ich finde bis heute super beeindruckend bei diesem Spiel, dass es ja mal eben einfach grundsätzlich revolutioniert und etabliert hat, wie man Spiele dieser Art steuert und spielt. Ja. Aber es macht nicht einfach das, weil wir können es ja dann meinen. Entschuldigung?
Lock-on halt.
Ja, genau. Und du könntest dann ja meinen, dass es das dann ist. So, dass dann, wir haben 3 Jahre damit verbracht zu verstehen, wie zum Teufel wir so ein Spiel bauen können. Aber nein, es hat dann zusätzlich noch sowas, so dieses insane Time-Travel-Ding, wo das gegenseitig sich erzählt und du machst das eine da und dann hat das erzählerisch da Auswirkungen. Und das ist ja voll geil. Also das an sich ist ein Verkaufsargument schon, aber das wird dann hier noch zusammengeworfen. Das finde ich sehr beeindruckend.
So geht's mir auch bei Super Mario 64, wo ich auch denke, okay, überhaupt erstmal diese Steuerung so hinzubekommen und dann aber auch noch die Level-Ideen umzusetzen, sie da hatten. Holy shit, und bei Zelda ist das auch so. Und das war das Coolste ever als Kind, diese Verwandlung durchzumachen vom kleinen Knips zum Teenager-Link, wo du dann wirklich mit deinem großen Master-Schwert und das war so, yes! und auch die neuen Rüstungen zu finden und so, das war super cool. Das habe ich alles sehr, sehr gemacht. Ja. Und ich fand es auch gruselig. Es war auch ein gruseliges Spiel.
Das verstehe ich aber auch sehr. Also bei diesem Friedhof da, wo die Leute da rumbohren.
Zum Beispiel, oder auch die Redead-Gegner, die ja ganz klassisch sind, wo du gestunt wirst, wenn die dich angucken und es kommt dieser Schrei, super furchtbar. Aber generell auch, es wird ja super schnell Nacht in dem Spiel, wenn du auf dem Hyrule Field unterwegs bist. Und da die Soundkulisse und die Zombies und die Wölfe, die dann kommen, das, allein das war schon spooky. Aber ja, richtig, richtig tolles Spiel. Und mein Platz 1 ist besagte PC-Version, die ich am Anfang mal angeteasert habe, von Final Fantasy VII. Weil dieses Spiel habe ich nicht auf der PlayStation 1 gespielt. Wie gesagt, ich hatte keine PS1.
Aha.
Und habe mich dementsprechend gefreut, dass es eine PC-Version davon gab. Und ich kann nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, es lag daran, dass Squaresoft bei mir schon so ein Ding war von, oh, deren Spiele mag ich.
Okay.
Weil ich halt ein paar davon schon auf dem Super Nintendo gespielt haben, ne? Secret of Mana, Secret of Evermore sind ja auch Squaresoft-Spiele gewesen, die ich total mochte.
Stimmt.
Und dann Final Fantasy VII Und ich glaube, ich habe damals gar keine Gedanken dran verschwendet, dass das der 7. Teil sein soll.
Mhm.
Es war das Spiel, das mir dann auch so ein bisschen, also generell die Final Fantasy-Reihe sind ja die Spiele, die Videospielern damals beigebracht haben, wie man römische Zahlen liest.
So ein bisschen. Ja, mir offensichtlich nicht, weil ich wollte mir Final Fantasy 7 kaufen und ja, bin da extra in so einen Extramarkt gefahren. Mein Vater hat mir dann versehentlich 6 gekauft, was nur auf Englisch war.
Ja.
Und deswegen wurde ich kein Final Fantasy 7-Fan, wie du es heute bist.
So
und
so,
sondern hat mein Schicksal es ganz knapp verhindert. Was habe ich denn ja nie gespielt?
Weil die Cover halt auch alle gleich aussehen.
Exakt, exakt.
Ja, das ist hervorragend. Ja, aber
Entschuldigung, das sagst du gerade, das passt einfach so gut, oder?
Die römische Zahl. Aber ich weiß noch, dass mein PC damals auch irgendwie Probleme hatte oder ich irgendwas falsch gemacht habe. Auf jeden Fall konnte man das Spiel halt in verschiedenen Auflösungsvarianten spielen. Und bei mir lief immer nur richtig gut, in meiner Erinnerung zumindest, die Viertelauflösung.
Mhm.
Also dass es mit einem Viertel deiner Bildschirmauflösung spielt. Was aber auch dazu geführt hat, dass das Spiel nur in einem Fenster dieser Viertelauflösung lief. Das heißt, ich habe das Spiel, ihr müsst euch so ein 17 oder 15 Zoll CRT-Bildschirm vorstellen und bei dem dann noch mal ein Viertel des Bildschirms in der Mitte ist das, worauf ich gucke.
Yeah.
So ein bisschen, als ob du heute auf so eine Briefmarke guckst.
Ja.
Und dann auch mit der Standardsteuerung, weil ich damals irgendwie nicht gerafft habe, wie ich das neu belegen kann, obwohl ich weiß, dass das geht, habe ich dann später mal festgestellt, wo die Steuerung auf dem Numpad liegt. Weil auf dem Numpad, wenn du guckst, da sind ja Pfeiltasten drauf.
So
und insane. Damit habe ich gesteuert und mit der 0 war, glaube ich, bestätigen und mit dem Entfernen oder was das ist, konnte ich ins Menü. Irgendwie so war das.
Entfernen.
Also es war eine ganz bizarre Steuerung. Nee, ich glaube, auf Plus war Menü, glaube ich. Aber ich habe das dann halt so durchgespielt.
Mhm.
Und das war so mindblowing, dieses Spiel.
Mhm.
Von allem, was es gemacht hat, von der Musik, von der Story. Da war ich so drin. Das war, Cloud war der coolste Typ, den ich je gesehen habe. Fand ich total hervorragend. Diese ganze Sci-Fi-Fantasy-Kulisse, die das Spiel hat, war super. Und die Welt wirkte auch so riesig, wenn du dann mal raus warst aus Midgard. Und Midgard wirkte ja schon so groß. Und diese ganzen Geheimnisse auch da drin. Da hatte ich auch so einen Off-Brand-Walkthrough-Guide als Buch. Also diese Dinger, die nicht offiziell von Square Enix released wurden, wo auch diverse Fehler drin waren.
Of course, ja.
Aber der mir dann teilweise auch geholfen hat, sowas zu machen wie den goldenen Chocobo, den man am Ende des Spiels machen kann, um dann die Ritter der Runde zu bekommen, die stärkste Beschwörung im Spiel, mit der man dann richtig auch gegen die großen Gegner vorgehen konnte. Das hat mich wahnsinnig viel beschäftigt und mich dann halt zum Final Fantasy-Fan gemacht.
Ja.
Das war mein erstes Final Fantasy.
Ja.
Und ich habe es auch durchgespielt. Es hat lange gedauert, aber ich habe es durchgespielt. Erzähle ich immer wieder gern, wie ich beim Endgegner war, ganz zum Schluss. Und ich war unterlevelt. Es war mega schwer. Ich bin davor schon fast mehrfach fast gestorben und hatte auch schon diverse Versuche hinter mir, wo ich gestorben bin. Und war dann beim letzten Gegner und habe dann das Limit Break von Cade Sith benutzt, was auf 3-mal tot gelandet ist. Und dann hat Cade Sith tot gezaubert und dann war der Endgegner tot.
Das ist halt verrückt, dass das geht. Dass es bis heute noch so erinnert und so, das ist halt voll geil.
Ja, das hat voll den Eindruck hinterlassen.
Ja, ja.
Es war so, oh, ich hab das Spiel durchgespielt, yes.
Ja, okay. Super. Ich kann jetzt aber auch so nachvollziehen, also allein wenn ich bedenke, wie sehr mich das beeindruckt hat, weil ich habe es ja nur, die Geschichte, dass ich das ja dann kaufen wollte, war, weil ich das bei meinem Cousin gesehen habe, der das einfach gespielt hat. Der war halt, glaube, der ist 3 oder 4 Jahre älter als ich.
Mhm.
2, 3 Jahre, bin mir nicht ganz sicher. Und hat mir, ja, guck mal hier. Und dann war halt fucking, das war halt am Anfang die Szene, wo er wegrennt aus dem explodierenden, einstürzenden Labor, nicht Labor, sondern Reaktor.
Ja.
Und das habe ich halt gesehen. Und das war grafisch das Unfassbarste, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Und dann dachte ich mir, das muss ich holen. Und dann war es ein 2D-Spiel, was ich plötzlich auf meiner Playstation hatte. Ein englisches. Und das war so. Und ich konnte ein bisschen Englisch, aber nicht mal ansatzweise genug, um irgendwas davon zu verstehen.
Ah, das ist aber das ist so ärgerlich, dass das dann auch nicht mal eine deutsche Texte hatte, dass du dann trotzdem
konntest. Dass ich halt wenigstens 6 erlebt hätte.
Dann und genau, 6 ist ja übelst der Klassiker.
Ja.
Ne? Das habe ich auch noch vor mir quasi, habe ich noch mal angespielt.
Ja.
Aber ja,
ich
habe ja erst kurz vorm Release von Final Fantasy VII Remake nochmal komplett Final Fantasy VII auf der Switch durchgespielt und dadurch halt nochmal gemerkt, ich mag das heute noch genauso wie damals.
Ja.
Ich finde das immer noch absolut fantastisch.
Ja, der Zug ist bei mir leider abgefahren, weil das habe ich ja auch probiert, nochmal auf dem PC zu spielen und habe dann irgendwann abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, ich komme nicht über diese Optik hinweg. Es geht einfach nicht.
Ja, ich sehe das gar nicht.
Ja, genau, ich sehe nichts anderes.
Genau. Bei mir ist das so, nee.
deswegen habe ich dann ja, bin ich ja froh, dass ich das Remake in seiner faszinierenden Seltsamhaftigkeit erleben konnte und durch dich dann auch noch ein bisschen mehr Einblicke daran bekomme, mhm, warum es so ist, wie es ist und warum es nicht so ist, wie es nicht ist. Ganz, also ja, kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir hat es dann, das wäre 1998, ich glaube, bei mir hat es dann halt nochmal 6 Jahre ungefähr länger gedauert, bis ich dann eines Tages Final Fantasy X aus Interesse mir geholt habe.
Aber das ist ja das
Weil ich eine Demo, wo war die Demo bei?
Na, ist die nicht bei 6 bei gewesen?
Richtig, sowas, genau. Das war die PlayStation-Version, PlayStation 2-Version oder sowas von 6. Da war irgendwas, da war irgendwas
bei der PS1-Version von 6 lag, glaube ich, in der PS2-Disc mit der
So Demo war das? Ja? Ja, okay. Dann, okay.
Glaube schon.
Deswegen habe ich gerade gesagt, das ergibt keinen Sinn, weil es ein PS2-Spiel. Ja, aber ja, wenn es das so war, dann habe ich, und dann hat sich ja irgendwie der Kreis doch wieder geschlossen,
stimmt,
weil dann hat mich das Spiel doch wieder, stimmt, zu Final Fantasy gebracht. Und Final Fantasy X habe ich dann Jahre später auch sehr, sehr gemocht.
Bei mir war es ja auch so dieses, Final Fantasy VIII habe ich ja dann auch noch gespielt, weil das davon auch noch eine PC-Version gab. Habe ich auch lange gespielt, aber das hat mich nicht so sehr gefesselt, mhm, wie 7. Hat mich dann halt wieder verloren. Auch diese Draw-Mechanik hat mich damals schon, mhm, verwirrt. Und 9 gab es ja dann nicht auf dem PC. Habe ich dann komplett verpasst. Habe ich deutlich später mal nachgeholt und finde ich fantastisch.
Ja.
Und dann war es auch wieder erst 10, was ich durchgespielt habe.
Ja, aber also ergibt ja Sinn, dass dann nach also quasi das, was dir verfügbar war, hast du gespielt, das eine hat nicht gefallen, das andere war nicht da und dann kam das nächste
dann wieder gespielt. Aber Final Fantasy war dann halt so ein, okay, die will ich spielen.
Ja, ja.
Und vor allem, die waren ja
auch
in mehrere Seitenberichte in der Screenfun.
War das dann auch bei 12 noch der Fall?
Ja, ich habe ja die PS2-Version von 12 und ich habe es auch dort gespielt, halt auch nicht zu direkt zu Release, sondern ein bisschen später, aber da auch nicht so ganz reingekommen. Ich glaube, ich habe das 10 Stunden oder so gespielt,
wenn das, überhaupt. Das hatte ich komplett übersprungen, habe das dann ja erst vor einigen Jahren komplett mal durchgespielt und war da auch
das Remaster auch richtig.
Genau, das ist ein richtig schönes Remaster. Freunde, das war unser Hooked on Topic zu den Spielen des Jahres 1998. Wir gehen einfach beide nochmal unsere Listen durch. Ich fange einfach mal an.
Yep.
Von 10 zu 1 ist es Spyro auf der 10, 9 ist Medieval, Platz 8 Crash Bandicoot 3 Warped auf der Platz 7, auf dem Platz 7 Heart of Darkness, Platz 6 Grim Fandango, Platz 5 Tekken 3, Platz 4 Harvest Moon, Platz 3 StarCraft, Platz 2 Half-Life und Platz 1 Anno 1602.
Bei mir auf Platz 10 Baldur's Gate, auf Platz 9 Grim Fandango, auf Platz 8 Rival Schools, auf Platz 7 Mega Man Legends, auf Platz 6 Anno 1602, auf Platz 5 Half-Life, auf Platz 4 F-Zero X, auf Platz 3 Resident Evil 2, auf der 2 Zelda Ocarina of Time und auf Platz 1 Final Fantasy 7. Aber eigentlich sind sie ab Anno, alle auf Platz 1.
Das ist schön zu sehen. Das ist auch eine insane Liste an Spielen.
Es ist wirklich insane. Was auch noch, in diesem Jahr ist auch noch Thief erschienen, es ist Fallout 2 erschienen, es ist, nee, Mario Party kam bei uns erst 99 raus, es ist Tomb Raider 3 erschienen, es ist Gran Turismo bei uns erschienen, es ist Final Fantasy Tactics bei uns erschienen, es ist das erste Mal vs. Capcom erschienen, Xenogears, Panzer Dragoon Saga, Need for Speed 3, Hot Pursuit, Parasite Eve, Unreal, Banjo-Kazooie, Commandos, Rainbow Six, das erste. Das ist total verrückt.
Xenogears ist so, muss ich irgendwann
mal muss dringend, ich auch noch spielen.
Vielen Dank für euren Support, liebe Freundinnen und
vielen
Freundinnen.
Vielen lieben Dank. Sehr gespannt, was eure Lieblingsspiele 1998 sind, falls ihr welche habt.
Genau, ob ihr da schon alt genug für seid.
Banjo-Kazooie übrigens mag ich total gerne. Ich habe es nie selbst durchgespielt.
Ich auch nicht durchgespielt.
Kumpel viel dabei zugeguckt und ich habe ihm auch zugeguckt, wie er es durchgespielt hat, aber ich habe es halt selbst nicht durchgespielt, deswegen habe ich es jetzt mal nicht reingenommen.
Habe ich es nur im Rare Replay gespielt oder die 360, eins von beiden, ich weiß nicht mehr genau. Und habe da dann tatsächlich auch meine Freude, aber auch nicht genug, um es durchzuspielen. Ich bedanke mich noch einmal bei euch für euren Support und hoffe, ihr seid in 2 Wochen wieder mit dabei bei einer neuen Folge Hooked on Topic. Und am Montag hören wir uns hoffentlich wieder bei Hooked FM. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank an dir.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüssi.